redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Ich kann Englisch, Deutsch kann ich sowieso, ich kann Englisch, ich kann leidlich Französisch, ich kann mich verständlich machen auf Italienisch und so Bruchstücke, irgendwie Essen bestellen, Pizza bestellen, so in 3 bis 5 anderen Sprachen. Aber sprechen an sich würde ich jetzt auf Englisch und Französisch beschränken.
Die Washington Post hat nämlich mal geguckt, welche Sprachen man sprechen können sollte, um klarzukommen auf der Welt. Und zwar, wenn du Geschäfte in Wachstumsmärkten machen willst, sollst du Chinesisch und Hindi lernen.
Ja, aber ich will keine Geschäfte in Wachstumsmärkten
machen. Gut. Willst du dich mit so vielen Menschen wie möglich unterhalten?
Es kommt drauf an. Es sind ja sicherlich Deppen dabei irgendwo.
Dann solltest du Chinesisch und Spanisch lernen.
Ja, das ist logisch.
Ja? Wenn du nur eine Sprache sprechen willst, aber so viele Länder wie möglich bereisen möchtest,
dann muss ich Englisch können.
Richtig, dann lernst du Englisch. Ja. Und wer Kultur interessiert ist, welche Sprache sollten Sie als Kulturinteressierter lernen, steht nicht dabei. Aber du kannst ja, die haben eine sehr schöne so eine Bubble-Grafik gemacht, wie viele Leute welche Sprachen sprechen.
Ja, wenn du ja einen sinnlosen Hipster-Scheiß machen willst und auf Partys angeben, dann lernst du, Rumänisch oder sonst
irgendwas. Ja, so Hindi,
Moldawisch.
Urdu oder Bengali, das sprechen immerhin auch 250 Millionen Menschen. Ja.
Ich habe mal angefangen, irgendwann Sanskrit zu lernen.
Krass.
Ist überhaupt keiner mehr. Aber quasi auch nichts mehr.
Das ist genauso überflüssig wie Latein.
Ja, aber ich fand es einfach nur cool irgendwie. Kann doch mal Sanskrit können. Also, aber habe ich dann, das ist auch kompliziert, Sanskrit. Ich habe angefangen mit Indogermanisch, aber ich dachte, jetzt muss ich mal Indogermanisch lernen.
Warum?
Es war in unserer Schulbibliothek. Ja, da habe ich irgendwo im hintersten Winkel ein Indogermanisch-Lehrbuch gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie das hinkam. Aber das so habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt. Gucke ich mir das mal an. Und dann habe ich gedacht, nee, ist mir zu kompliziert. Es gibt ja keine indogermanischen Quellen. Es ist eine komplett rekonstruierte Sprache. Dann habe ich gedacht, nee, dann nehme ich lieber Sanskrit. Das gibt zumindest noch Quellen. Und dann kannst du den ganzen Buddhismus-Kram irgendwie live lesen.
Aber ein bisschen bescheuert ist das schon, ne?
Natürlich. Nee, aber ich fand immer Sprachen cool. Also ich habe in der Schule ja auch, dort, wo man sich die Spezialfächer aussuchen muss, habe ich ja nichts Naturwissenschaftliches gewählt, weil ich damals noch nicht so naturwissenschaftlich interessiert war, sondern ich habe Französisch-Italienisch vertiefend gehabt.
Na, immerhin. Ich habe alles vergessen, aber, ne?
Naja, so wie gesagt, Französisch nicht. Also da ist noch was hängen geblieben. Also ich hatte normalen, es gab quasi in der Schule gab es so den Französisch- und Latein-Zweig und ich habe den Französisch-Zweig genommen. Das heißt, ich hatte sowieso mal allgemein, so wie du Englisch hast, habe ich halt auch Englisch und Französisch gehabt. Mhm. Und dann habe ich eben nochmal vertiefend Französisch dazu genommen. Das heißt, das Problem ist, dass ich konnte einigermaßen fließen, kann man sagen. Also ich habe auch französische Bücher gelesen und alles und konnte reden. Das Problem ist halt, dass die Sprache halt danach, habe sie halt nicht mehr angewendet, ja, weil auf der Uni lief halt alles auf Englisch.
Ja.
Aber es geht noch auf Französisch. Und Italienisch hatte ich halt dann 3 Jahre lang Unterricht in der Schule. Also da ging es auch direkt nach dem Abitur, wo wir unsere Reise nach Italien gemacht haben. Da konnte ich auch, da habe ich so gedolmetscht und alles, da konnte ich auch ein bisschen was. Aber Italienisch habe ich noch weniger benutzt als Französisch. Also da ist wirklich wenig hängen geblieben.
Sprechen übrigens nur 67 Millionen Menschen weltweit Italienisch. Ja. Französisch immerhin 118 Millionen. Deutsch 132 Millionen.
Ja. Die O dimenticato tutti. Ich habe alles vergessen.
Ah ja. Ich bin vom eigentlichen Format dieser Sendung abgewichen. Was gibt's Neues aus dem Universum? Wasser auf dem Mars?
Ja, genau.
Schuri löst sich auf und noch irgendwas war.
Ja, der Schuri löst sich auf, den habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, aber das Wasser auf dem Mars natürlich. Das wäre so eine Geschichte, wo es natürlich wieder alle. Erstmal ist es halt immer dieses NASA-Pressekonferenz-Ding. Ja? Einerseits muss die NASA, wenn man eine Pressekonferenz macht, muss man sie auch irgendwie ankündigen, weil sonst kommt keiner. Und wenn man aber schon vorher sagt, was in der Pressekonferenz passiert, dann kommt auch keiner. Das heißt, man muss halt irgendwie sagen, wir machen eine Pressekonferenz, weil wir was Cooles entdeckt haben, damit die Leute kommen. Und wenn die NASA das macht, dann ist natürlich dann Aliens und Weltuntergang und was weiß ich, dann gibt es wieder diese ganzen üblichen hysterischen Spekulationen am Ende.
Maßgesicht.
Ja, und am Ende sind natürlich wir alle enttäuscht, dass es nicht so dramatisch war. Und gerade diese Wasser auf dem Mars-Geschichte ist auch so ein Ding, weil wenn man so jetzt quasi nicht als Astronom betrachtet, sondern als normaler, halbwegs interessierter Konsument, dann könnte man das Gefühl kriegen, wie so Wasser auf dem Mars wird irgendwie alle 3 Monate entdeckt. Ja. Ich weiß nicht, ob das dir so geht, aber
ist immer wieder.
Und das Ding ist halt, ich habe das auch in meinem, ich habe da gestern noch einen kurzen Blogartikel drüber geschrieben, wo ich halt erstmal klar habe, was da genau entdeckt worden ist. Es ist ja nicht, dass quasi Wasser auf dem Mars, das ist ja ein bisschen zu ungenau. Zumindest der Schlagzeile geht's, aber was man schon lange wusste, ist, dass es eben Eis auf dem Mars gibt. Ja, wenn kannst du die Polkappen kannst schon in einem halbwegs guten.
Und das ist auch Wassereis? Weiß man, ob das Wassereis ist oder?
Es ist zu einem großen Teil Kohlendioxideis, aber man weiß jetzt auch schon seit längeren, auch schon seit vielen Jahren, dass da auch Wassereis drin ist. Also spätestens seit Phoenix da 2008, glaube ich, ist es da gelandet ist und ein bisschen rumgebuddelt hat, hat man da eben auch wirklich gefrorenes Wassereis im Boden gefunden. Mhm. Das weiß man auch. Also man weiß, dass es auf dem Mars Eis gibt. Man vermutet aufgrund sehr, sehr guter Indizien und Beobachtungen anhand der ganzen geologischen Strukturen, die du auf dem Mars siehst, dass es früher auf dem Mars flüssiges Wasser gegeben hat. Ja, also der Mars
Erosion und so, ne?
Ja, na, du siehst halt so ausgedrückte Flussläufe, Küstenlinien und so weiter. Und man weiß auch von der Planetologie, dass eben der Mars früher eine dichtere Atmosphäre hatte, dass er wegen des Treibhauseffekts dann wärmer war, was da vermutlich irgendwie flüssiges Wasser auf der Oberfläche war, dass da irgendwie so Flüsse geflossen sind und so weiter. Also man weiß auch, dass es früher Wasser am Mars gegeben hat. Man weiß auch wieder seit einigen Jahren, seitdem dieser Mars Reconnaissance Orbiter da rumfliegt und wirklich hochauflösendste, wunderbare Aufnahmen macht ständig, hat man auch gesehen, dass es auf dem Mars so Strukturen gibt, die aussehen, als würde da irgendwas die Dünen runterlaufen. Mhm. Also nicht auf Beinen, sondern eben laufen im Sinne von Fliesen. Ja. Ja. Also du siehst dann immer so Gullies heißen die in der Astronomie und Rinnen, kann man es übersetzen. Falsch. Also du siehst halt, kann man wirklich sehen, die sind auf dem einen Bild sind sie drauf, auf dem anderen nicht. Also man weiß, dass sich da was bewegt. Man hat jetzt noch nicht gewusst, was es war. Also eine gute Vermutung bis jetzt war immer, dass du da halt irgendwie Kohlendioxideis hast, das halt dann, wenn es jetzt im Mars Sommer ein bisschen wärmer wird, so nur noch einstellige Minusgrade ungefähr, so dass dann da ein bisschen was auftauen kann, sublimieren kann und dass dann irgendwie Sand locker wird und da so ein bisschen runterrollt und da sowas formt zum Beispiel. Das ist ein Prozess, wo sowas sein kann. Es kann natürlich auch sein, dass eben tatsächlich irgendwie so ein bisschen von dem gefrorenen Wasser auftaut, wenn es warm wird und dann da runterplätschert und wieder friert. Das konnte man halt bis jetzt noch nicht so wirklich gut feststellen, was das genau ist. Also man konnte aus der Form von diesen Rinnen ein paar bisschen was schließen, dass es vielleicht durchaus ab und zu mal tatsächlich Wasser gewesen sein kann. Aber es war eben nicht wirklich klar. Das heißt, dieses flüssige Wasser am Mars, das ist etwas wirklich, was bis jetzt zwar vermutet wurde und auf guter Gründe vermutet wurde, aber nicht nachgewiesen wurde. Und das war jetzt die Entdeckung, die man gemacht hat. Und dass man eben wirklich, das Problem an der Sache ist, dass du ja auf dem Mars eigentlich kein flüssiges Wasser haben kannst, weil das ist wirklich immer schweinekalt und immer fast immer unter dem Gefrierpunkt. Aber was geht ist, weißt du ja auch irgendwie vom Winter, wenn du Eis wegkriegen willst, streust du Salz, weil dann der Schmelzpunkt verändert wird. Das heißt, wenn du Salzwasser hast, dann kann das auch bei niedrigen Temperaturen flüssig sein. Das heißt, man hat vermutet, auch wieder anhand von geologischen Untersuchungen und Bildern, dass da eben Salzwasser fließt. Und man hat da quasi auch so die Salzränder gesehen. Das Problem ist, dass man nicht wirklich nachweisen konnte, was das ist, weil die Auflösung der Kameras nicht gut genug war. Da musste das spektroskopische Analysen machen und das ging nicht in der Auflösung, die man gebraucht hat, um zweifelsfrei nachzuweisen, dass da wirklich Salzwasser ist. Und das ist das, was jetzt gelungen ist. Also da haben sich ein paar Wissenschaftler, der eine hat eine coole Homepage, der Hauptautor wurde irgendwie, der ist anscheinend in einer Metal-Band und irgendwie, der schaut aus wie so eine Band-Homepage, seine Uni-Homepage, also habe ich gestern geguckt. Ja, und der und ein paar andere, die haben sich jetzt eine neue Auswertungsmethode für die Kamera und die Daten überlegt und haben mit der Methode jetzt eben nachweisen können, dass diese Spuren tatsächlich Salzhydrate sind, also Salzkristalle mit Wasser drin und dass diese Rinnen, die sie da untersucht haben, tatsächlich eben von Salzwasser stammen, das da drüber geflossen ist. Mhm. Und das ist jetzt, das hat man tatsächlich erstmals mehr oder weniger zweifelsfrei, beziehungsweise so zweifelsfrei, wie es in dem Fall eben geht, nachgewiesen, dass auf dem Mars auch heute noch ab und zu Wasser fließt. Cool. Und das ist natürlich ziemlich eine coole Sache, weil es wieder zeigt, dass der Mars eben ein aktiver Planet ist, dass da Dinge passieren. Ja, und wenn Dinge passieren, dann ist es wesentlich interessanter, als wenn es einfach nur eine tote Kugel ist. Und auf dem Mars passieren immer noch Dinge. Und natürlich gibt es die Spekulationen, wenn Wasser ist, ist da auch Leben. Da ist natürlich wieder die Frage, wenn du halt irgendwie, man müsste eher als Salzlake bezeichnen, als Salzwasser, weil es wirklich salzig ist. Und dann gibt es auch noch andere Chemikalien drin, irgendwie Perchlorat, irgendwas mit Per am Anfang, also irgendwas, was auch nicht unbedingt lebensfreundlich ist.
Feta, natürlich.
Ja, also es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, ja genau, klar. Also Feta und ein paar Oliven, schwarze.
Genau. So. In Salzlake. Genau. Überall, alles voller Griechen, weißt du, so Döner. Ja. Der Gyros, verzeihung.
Ja, griechischer Salat, genau. Genau. Tomaten. Nee, aber das ist halt das Ding, dass man halt irgendwie jetzt. Einerseits war das eine ziemlich coole Entdeckung, andererseits natürlich waren wir, ja, Wasser, Mars haben wir schon gewusst und so. Aber das ist halt das Problem. Also die Leute stellen sich halt auch aufgrund von der generell der Wissenschaftsberichterstattung, aber auch irgendwie von den Hollywood-Filmen, Science-Fiction-Literatur immer so vor, dass da halt wirklich irgendwie die Wissenschaft so funktioniert. Da kommt irgendwie der Wissenschaftler hat irgendwie einen Heureka-Moment und von einem Moment auf den anderen, aus dem Nichts heraus, wird die große revolutionäre Entdeckung gemacht. Aber
na, Homöopathie ist doch so
worden, oder? Ja, aber so ist es halt so gut wie nie. Es ist so, wie es da beim Wasser im Mars ist. Es ist immer Schritt für Schritt, mal hier eine Entdeckung, mal da und das verdichtet sich halt immer mehr. Immer ein Stück weit kommt man dann halt dann zu einer Erkenntnis, die immer besser abgesichert ist. Und dieses Wasser am Mars ist halt was, das hat im Wesentlichen angefangen irgendwie mit Schiaparelli eben im 19., 20. Jahrhundert, mit den Marskanälen, die man sich da quasi vorgestellt hat. Ja also und geht halt bis heute. Jetzt, wir wissen halt immer mehr und es gibt noch jede Menge andere Fragen zu beantworten.
Wo du sagtest, Wasser am Mars. Wo du sagtest, Leben. An mir ist eine Meldung vorbeigeflogen, die ich mir dummerweise nicht gebookmarkt hatte. Ich glaube, es waren ein paar asiatische Forscher, Korea, Japan, irgendwie sowas. Die haben gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass wir Sauerstoff auf einem Planeten haben, ohne dass dort Leben ist.
Ja, die habe ich auch irgendwo gelesen, habe sie aber, das war auch wieder irgendwo, wo ich bin da gerade irgendwo unterwegs oder sowas. Ja. Also ich habe sie irgendwo in meinen Bookmarks drin, aber ich habe sie dann wieder irgendwo aus meinem Kopf quasi verloren und nicht mehr dran gedacht, dass es die gibt. Ja, das ist halt das Ding, man sagt immer, dass der Sauerstoff in der Atmosphäre ein Zeichen ist für Leben, weil Sauerstoff chemisch nicht stabil ist. Ja, also wenn du freien Sauerstoff hast, dann bleibt der nicht frei. Der verbindet sich mit irgendwas und verschwindet. Mhm. Wenn du freien Sauerstoff haben willst, dann musst du halt irgendeinen Prozess haben, der Sauerstoff nachliegt. Ja. Und das ist bei uns auf der Erde, ist das eben Leben. Ja, also das war ja die große Sauerstoffkatastrophe, die da vor 2, irgendwas Milliarden stattgefunden hat, als die ersten irgendwie Einzeller, Algen, was da gerade rumgeflogen ist damals, auf die Idee gekommen sind, dass man Photosynthese machen könnte und wo dann Sauerstoff rauskommt, was halt für, weiß nicht, irgendwie 99% des damals existierenden Lebens ein reines Gift war. Ja. Und die es überlebt haben, die sind dann eben, haben dann die neue Biosphäre erzeugt und die brauchen den Sauerstoff und es wird immer nachgeliefert und ich weiß jetzt nicht genau, was die haben glaube ich irgendwie bestimmte andere Arten oder Varianten von Photosynthese oder sowas untersucht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es da ging, aber sie haben auf jeden Fall behauptet, gezeigt zu haben, dass eben auch Sauerstoff auf andere Art und Weise frei oder nachgeliefert werden kann, die nichts mit Leben zu tun hat. Aha. Also aber das war sowieso, also man die Leute, die nach Leben suchen, diese Biomarker, gibt's ja noch mehr, es ist nicht nur Sauerstoff, ist ja auch irgendwie Methan und andere Sachen. Das ist sowieso immer klar, dass du da ein Indiz nie ausreicht, weil du kannst, was Leben auf anderen Himmelskörpern angeht, sowieso immer nur quasi in einen Indizienprozess führen, weil direkt nachweisen wirst du es nicht können, solange du nicht hinfliegst. Mhm. Ja, und direkt sehen können wir den Planeten ja auch nicht. Also, dass wir da irgendwelche grünen Bäume oder sowas sehen. Also, das heißt, wir können quasi wirklich nur die chemische Zusammensetzung studieren. Und da geht es halt wirklich darum, dass du halt wirklich dann, wenn du halt Sauerstoff hast und noch irgendwie 17 andere Biomarker, dann kann das durchaus ein Zeichen sein, dass da Leben ist, wenn du nur Sauerstoff hast und sonst nichts. Dann ist es vielleicht doch nicht der Prozess, den wir uns unter Leben vorstellen. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal warten, bis wir die Teleskope haben in den nächsten paar Jahren. Und dann Daten sammeln und gucken, was wir wirklich an den Daten haben. Und dann können wir gucken, was wir da alles auswerten können. Aber wie gesagt, es wird nicht einfach sein, ja.
Ich habe auch eine Weltraummeldung mitgebracht heute. Und zwar hat Obama der NASA so viel Kohle weggestrichen, dass die Orion erst 2023 starten werden kann, wenn überhaupt. Das ist dieses Deep Space Raumschiff, was sie da bauen wollen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Nee, das sagt mir Orion. Ja,
Orion Raumschiff. Also es ist halt die wollen halt tiefer raus, also weiter rausfliegen als zum Mond, idealerweise auch bis zum Mars. Also einfach ein Raumschiff, das in der Lage ist, also einen bemannten Raumflug über große Distanzen zu machen. Dafür brauchen sie sowohl eine neue Trägerrakete, die erproben sie gerade, beziehungsweise entwickeln sie gerade. Und sie haben halt dieses Raumschiff, das Orion heißt. Und das sollte eigentlich 2021 schon fertig werden. Jetzt hat Obama so viel weggestrichen, dass es erst 2023 fertig wird. Also werden wir es wahrscheinlich 2040 sehen.
Ja, also das überrascht mich jetzt nicht. Also wenn, nee. wenn du dir anguckst, war ja schon unter Bush, der hat auch gesagt, ja, wie neue, wie hieß das auch irgendwas mit C? Kopernikus, keine Ahnung, irgendwie auch so ein neues Programm mit Flug zum Mond, was wir dann die ersten Triebwerke gebaut haben und dann wurde es gestrichen. Das ist halt das Problem, dass irgendwie solche großen Projekte wie Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, das sind halt alles Prozesse, die länger dauern als eine Wahlperiode. Ja, und das ist halt das, und vor allem teure Prozesse, ja, bei so kleinen Raumsonden, die man mal irgendwie, die halt nur ein paar Millionen kosten, die kann man quasi so an der Politik, wenn sie mal genehmigt sind, vorbei entwickeln. Aber sowas Großes, so Prestigeprojekte, bemannte Raumfahrt, Flug in tiefen Weltraum, da, das ist halt, ja, da hat man halt das Problem, dass die den Leuten nicht die Zeit zugestanden wird, um die Projekte umzusetzen, die diese Projekte eigentlich benötigen. Also man müsste sich auf eins einigen und sagen, wir machen das jetzt. Und wir machen das jetzt wirklich. Aber man kann halt nicht wirklich immer alle drei Jahre irgendwie sagen, nein, wir machen das jetzt anders und wir machen das jetzt neu. Weil das geht halt nicht so schnell. Man muss sich wirklich die Zeit lassen, um das zu machen und schauen, was rauskommt. Oder man schmeißt da wirklich so wahnsinnig viel Geld drauf, wie man es bei den Apollo-Missionen in den 60ern gemacht hat, dass man es halt schnell fertig kriegt.
Ja, aber da ging es halt um was anderes.
Ja, genau.
Nee, dann bleiben wir einfach auf der Erde. Hier die Homöopathen, die werden sich jetzt freuen. Denn das Gedächtnis von Wasser ist länger, als man bisher gedacht hat. Ja, Homöopathen argumentieren ja immer damit, dass ihr Quatsch, also die geben sich ja gar nicht damit ab, überhaupt erstmal einen Wirknachweis zu erbringen, sondern die sagen sofort, wie es wirkt, was eigentlich auch ziemlich lustig ist. Man sollte ja vielleicht erstmal das Phänomen irgendwie beschreiben und reproduzierbar machen. Homöopathen sagen ja gerne, dass sie in der Lage wären, ihr Zeug, also dieses Schüttelei, wo dann kein Molekül des Wirkstoffs mehr im Wasser ist, das würde trotzdem wirken, weil das Wasser ein Gedächtnis hätte und sich an dieses Molekül oder an diesen Wirkstoff erinnern würde. Kluge Kinder schlagen das dann nach, wenn sie sowas hören, weil außergewöhnliche Behauptungen nach außergewöhnlichen Beweisen verlangen und finden dann raus, dass Wasser tatsächlich ein Gedächtnis hat. Also Wasser geht Bindungen ein, die Moleküle gehen Bindungen ein. Diese Bindungen halten aber ungefähr ein Zehntel einer Pikosekunde.
Genau, ja. Das sind Wasserstoffbrücken. Dinger oder
genau, Wasserstoffbrücken heißen die Teile. Jetzt haben, wo habe ich es hingeschrieben? Verdammt. Warte mal. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, sie haben sich geirrt. Und zwar halten diese Bindungen sogar ein Fünftel einer Pikosekunde. Das heißt, sie halten doppelt so lange, wie wir bisher angenommen haben. Das ist der Durchbruch für alle homöopathischen, Achtung, Airquotes, Arzneien.
Da kann man aber schön, bei dieser Schlagzeile könnte man schon überprüfen, wer denn von den Gesundheits- oder Wissenschaftsjournalisten hier schreibt, irgendwie Gedächtnis des Wassers, halt irgendwie
doppelt so lange.
Pikosekunde oder doppelt so lange. Genau. Ja, das ist auch bei den Studien immer, dass man sagt, nie relative Zahlen angeben, immer absolute Zahlen angeben. Genau. Ist auch irgendwie so, wenn der Libby Eider jetzt irgendwie statt irgendwie zwei Eider, statt einem zwei gesund werden, von irgendwie 10.000, genau. Ja, dann ist Steigerung von 100%, aber effektiv hat sie überhaupt nichts getan. Das ist ja auch was sie, ich glaube, irgendwie Markus Anhäuser mit seinem Gesundheitsdoktor oder Mediendoktorprojekt, weil das sagt, dass halt diese prozentualen Angaben in dem Fall bestenfalls irreführend sind.
Ja, bestenfalls, genau. Ja, aber es schreibt sich halt so schön, ne? Doppelt so gut, klingt halt besser als 0,38 Promille besser.
Also man kann durchaus, wenn man es im richtigen Kontext macht, auch prozentuale Angaben geben, wenn man halt sagt, das würde so und so viel entsprechen, aber wenn man es, also je nachdem, welchen Vergleich, man darf es halt nicht einfach so in den Raum schmeißen, ohne die absoluten Zahlen auch zu erwähnen. Das ist das Ding. Ja, ich habe noch Weltraum.
War immer her damit, Weltraum. Ja. Ich habe total viel, ich habe ein bisschen, diese Sendung wird sehr frauenfeindlich. Ich werde später noch erzählen, warum Frauen asoziale Heulsusen sind.
Okay.
Das, inklusive der Erklärung des Fehlschlusses, der zu dieser Aussage führt. Aber ja, nein, bitte,
ja.
Weltraum.
Ja, wir reden über Lisa. Kennst du Lisa?
Ich kenne Lisa nur als ein KI-Experiment aus den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren. Aber nee.
Das war eh Lisa.
Das stimmt, das war eh Lisa. Ja, siehst du? Ja, nix, ja. Nix kenne ich.
Nee, Lisa ist war das Weltraumteleskop zur Messung von Gravitationswellen.
Mhm.
Das übrigens auch ursprünglich war es auch als Lisa. Ich glaube, es war so ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich ursprünglich von NASA und von ESA.
Ich fürchte, du musst ein Stück ausholen und nochmal erklären, was Gravitationswellen sind.
Ja, wenn Masse, Einstein, Raum, Also laut Einstein, 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie feiern wir dieses Jahr und demnächst glaube ich sogar auf den Tag genau, weil seine allgemeine Relativitätstheorie ist glaube ich irgendwann Ende November, Anfang Dezember glaube ich offiziell publiziert worden. Und in der hat eben Einstein gezeigt, dass eben Massen die Raumzeit krümmen und die Krümmung der Raumzeit bestimmt, wie sich was bewegt. Ja, also das ist quasi seine neue Gravitationstheorie geschaffen hat. Und er hat auch gezeigt, dass sich, das war was Newton nicht konnte, Newton konnte nicht berechnen, in seiner Theorie zeigen, wie schnell sich Gravitation ausbreitet. Und das folgt eben aus Einsteins Theorie auch, dass eben Gravitation, also die Verformung der Raumzeit, geschieht mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Also jede Masse, die sich irgendwo durch den Raum bewegt, verformt diesen Raum.
Ja.
Und das erzeugt, was ich so wie es wieder vereinfacht gesagt, wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, gibt es Wellen. Mhm. Wenn Masse sich durch eine Raumzeit bewegt, dann gibt es auch Wellen. Das Ding ist halt, dass die Raumzeit extrem unflexibel ist. Also ich habe das, ich weiß das nicht auswendig, ich habe es irgendwann mal, es gibt so ein Maß in der Materialwissenschaft, irgendwie Steifigkeit oder keine Ahnung, wie das heißt. Mhm. Und also wie gut sich irgendwas verformen lässt quasi. Und wenn du das irgendwie vergleichst mit irgendwie die Raumzeit mit keine Ahnung, irgendwas anderen Eisen oder sonst was, hast du auch irgendwie x Billionen, nein nicht Billionen, aber wahnsinnig viel mal stärker. Also die Raumzeit ist extremst unflexibel, das heißt, du brauchst, also wenn jetzt quasi du hier irgendwie von deinem Stuhl hüpfst, dann verformst du die Raumzeit vielleicht auch ein bisschen, aber das fällt nicht auf. Dann braucht es wirklich, damit das wirklich halbwegs auffällt, braucht es halt wirklich massive Ereignisse. Da müssen irgendwie zwei schwarze Löcher kollidieren oder irgendwie eine riesen Supernova explodieren oder irgendwas extrem Energetisches, zwei sich umkreisende Neutronensterne oder sowas. Das könnte eben Verformung in der Raumzeit erzeugen, die dann irgendwie Gravitationswellen hervorrufen, die sich halt durch den Raum ausbreiten. Und diese Gravitationswellen, deren Existenz eben von der Relativitätstheorie vorhergesagt wird, die wurden noch nicht direkt nachgewiesen. Indirekt hat man sie schon nachgewiesen. Da gab es auch das war in den 70er Jahren, ich glaube irgendwie Anfang der 90er, gab es einen Nobelpreis dafür. Da haben eben zwei Astronomen sich Pulsar, es waren Doppelpulsar, also zwei Neutronensterne, die miteinander umkreist haben und Radiosignale abgegeben haben. Und die kann man extrem genau messen. Und man hat festgestellt, dass die sich immer näher kommen. Ja, also wenn sich der Abstand ändert zur Erde, kommen die Signale ein bisschen früher oder später an und das kann man messen. Und dadurch kannst du schließen, dass die sich immer näher kommen. Das heißt, die verlieren Energie. Die umkreisen sich, verlieren Energie und kommen immer näher und kollidieren immer miteinander. Und die Menge an Energie, die sie verloren haben, die hat eben exakt dem entsprochen, was sie laut Einstein an Energie durch die Abstrahlung von Gravitationswellen verlieren sollen. Mhm. Ja, also das war quasi eben der indirekte Nachweis von Gravitationswellen. Es gab noch ein paar mehr indirekte Nachweise von Gravitationswellen, aber es fehlt eben noch ein direkter Nachweis. Und das hat man immer, gibt es auf der Erde jede Menge Experimente. Also in Hannover steht dieses GEO 600 Teil und dann gibt es, glaube ich, irgendwie in den USA gibt es ein großes, wie heißt das, LIGO. Und in Japan steht irgendwie so ein Teil. Also es gibt auf der Erde mehrere Experimente, wo man eben diese Gravitationswellen direkt nachweisen will. Das Problem ist, dass die Effekte dabei extrem klein sind. Ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber geredet, wie man Gravitationswellen nachweist?
Nee, ich glaube nicht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr.
Also im Prinzip ist es, stell dir vor, du hast ein Lineal. Ja? Mhm. Das liegt auf deinem Schreibtisch und da kommt so eine Gravitationswelle durchgewabert aus dem Weltall. Mhm. Und wabert durch die Erde und durch den Schreibtisch. Und verformt den Raum und verformt damit halt auch deinen Schreibtisch und dein Lineal. Dein Lineal wird also ein bisschen kürzer, dann wird es wieder ein bisschen länger. Ja, und das ist im Prinzip der Effekt, den man messen will. Nur geht es halt nicht so einfach, sondern du brauchst, in dem Fall hast du da zwei Riesenlineale, also die sind quasi so, ich glaube, dieses amerikanische Experiment sind die irgendwie Kilometer oder zwei lang, also wirklich riesengroße Röhren, die da stehen, also im rechten Winkel zueinander, und da werden Lichtsignale hin und her geschickt. Ja, also das quasi die Vorstellung ist, eine Röhre geht nach Norden, die andere geht nach Osten, und an dem Punkt, wo sie zusammenkommen, da ist ein Lichtsignal. Das geht über so einen Spiegel, die eine wird der Strahl quasi aufgespalten und der eine geht in den einen Arm, der andere in den anderen Arm, bis ans Ende, wird zurückreflektiert und so weiter, immer hin und her. Wenn jetzt so eine Gravitationswelle da durchkommt, dann wird quasi, je nachdem, wo die herkommt, wird der eine Arm ein bisschen gestaucht, der andere aber nicht, weil der im rechten Winkel dazu steht.
Ja.
Das heißt, die Lichtsignale, die ansonsten gleichzeitig zurückkommen sollten, kommen in dem Fall, wenn eine Gravitationswelle durchläuft, nicht gleichzeitig zurück. Und das kannst du halt messen.
Aber laufen Gravitationswellen nicht eigentlich ständig irgendwo durch?
Ja, jein, das ist halt das Ding. Also die, die man messen kann, das sind halt wirklich nur die, die Extremereignisse, wie ich gesagt habe. Also es kollidieren nicht ständig irgendwo so schwarze Löcher miteinander oder es explodieren nicht ständig irgendwelche Supernova, die man messen könnte. Also die kleinen Effekte, die kann man nicht messen. Und selbst die Effekte sind so klein. Also damit du halt irgendwie so eine Gravitationswelle, die man messen kannst, dann musst du Abstände, also du kriegst dann am Ende einen Unterschied raus, der, glaube ich, irgendwie ein Bruchteil eines Protonendurchmessers entspricht. Das ist so der Unterschied, den man da messen kann. Und das ist halt wirklich extrem klein. Und das liegt halt daran, dass die Strecke, die das Licht durchläuft, so kurz ist. Und deswegen wollte man ins Weltall gehen. Ja? Also man hat sich gedacht, wir fliegen ins Weltall, stellen da irgendwie drei Satelliten auf in einem Dreieck, mit Spiegeln dran und schicken da einfach die Signale wie eine Million Kilometer durchs Weltall durch. Ja, da ist es. Und das kann man halt machen. Da spart man sich die Strukturen zu bauen, sondern da ist es egal, da kann man irgendwie 10 Millionen Kilometer nehmen und kann halt eine wesentlich größere Genauigkeit kriegen und dann eben wesentlich mehr Gravitationswellen messen und nicht nur die ganz extrem starken. Und das war das Projekt und da hat sich dann, glaube ich, eben die NASA auch wieder aus finanziellen Gründen zurückgezogen und dann hieß das Ding, glaube ich, eben auch nicht mehr LISA, sondern ELISA, also europäische LISA-Mission. Ach, okay. Und was jetzt, um jetzt wieder zur Aktualität zurückzukehren, was jetzt im November passiert, ist der Start von LISA Pathfinder. Das ist quasi ein Vorab-Experiment. Ja? Also man schickt jetzt da einen Technologieerprobungssatelliten quasi hoch, um halt die ganzen Sensoren zu testen. Und du musst natürlich diese Dinge auch dann extrem genau positionieren können im Weltall. Ja, und die hat zwei so Testmassen mit, die dann im freien Fall da oben rumschweben, um dann, wo du halt während deren Bewegung messen kannst und schauen kannst, was darauf für Kräfte wirken und so. Also es ist halt im Wesentlichen eine Technologieerprobungsmission. Und wenn das alles funktioniert, dann ist eben für nicht so wahnsinnig viel später, ich glaube für die 2020er Jahre, ich glaube 2020 ungefähr um den Dreh rum, ist dann halt der für die tatsächliche LISA-Mission geplant, wo du dann wirklich eben mehrere von diesen Dingern oben hast, die dann im Weltall nach Gravitationswellen suchen. Mhm. Und das, wie gesagt, das ist halt, ist im Prinzip so die letzte große Vorhersage von Einstein, die noch nicht bestätigt worden ist, die jetzt passenderweise zum 100. Geburtstag auch in den Weltraum geht.
Werden Sie, also wie sind die Erfolgsaussichten davon?
Also im Prinzip, wie gesagt,
Ist es doch an dem Nebel noch oder wissen Sie ganz genau, also es wird was kommen?
Nein, also das Ding ist, es muss diese Gravitationswelle eigentlich geben. Das, wie gesagt, man hat sie indirekt nachgewiesen und so eine Theorie kannst du auch nicht irgendwie aufstückeln. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Theorie, gerade mal die Quantenmechanik, die so extrem gut bestätigt worden ist wie die von Einstein. Ja? Also so alles, was der vorhergesagt hat, ist in höchster Genauigkeit gemessen worden. Jedes Mal, wenn wieder irgendwo Leute irgendwelche Gravitationseffekte messen oder, keine Ahnung, wie Lenz-Turing-Effekt und was es da alles für Vorhersagen gibt, Frame-Tracking und alles, was da die ganzen Zeitdilatation und so weiter, all das ist immer wieder und so extrem genau bestätigt worden, dass es sehr seltsam wäre, wenn jetzt quasi aus diesen vielen Vorhersagen, die alle aus der gleichen Theorie stammen, dann ist plötzlich die eine nicht stimmt und nicht nachgewiesen werden kann. Vor allem, weil sie auch indirekt eben, wie gesagt, schon nachgewiesen worden ist. Vor allem, weil auch die Gravitätstheorie auch in den diversen anderen, die existiert ja nicht alleine für sich, sondern hängt ja auch in den diversen anderen kosmologischen Theorien drin. Das heißt, die Gravitationswellen, das war, wenn du dich erinnerst, die Geschichte mit diesen B-Moden, die letztes Jahr so dieses Echo vom Urknall, diese
Gravitationsphase. Ja.
Das war ja auch so ein Ding, also das hat sich dann zwar, wusste im Prinzip, das wäre im Prinzip auch ein indirekter, fast ein direkter Nachweis eigentlich gewesen von Gravitationswellen, weil es eigentlich kein anderes Phänomen gegeben hätte, das diese Beobachtungen da erklären hätte können. Das war halt, man hat dann halt rausgestellt, dass es halt quasi in dem Fall jetzt kein Nachweis war, sondern nur ein Nullresultat. Also das ist nicht so, dass das widerlegt worden ist, wie es dann immer behauptet worden ist. Da ging es darum, die haben halt irgendwie kosmische Hintergrundstrahlung beobachtet und gemeint, sie haben da halt irgendwie Strukturen in der Hintergrundstrahlung gesehen, die sie auf diese Inflationsphase am direkt unmittelbar nach dem Urknall selbst zurückgeführt haben. Und das war eben auch so ein Ereignis, wo halt Gravitationswellen erzeugt worden sind. Weil der Urknall, wenn du so ein Universum erzeugst, packst, dann wackelt natürlich auch erstmal alles, vereinfacht gesagt, und gibt es auch Gravitationswellen. Das heißt, genauso wie du diese kosmische Hintergrundstrahlung als das erste Licht quasi nach dem Urknall hast, müsstest du auch noch so primordiale Gravitationswellen haben vom Urknall selbst. Und die würden sich eben als Strukturen in der Hintergrundstrahlung beobachtbar machen. Und die hatte man eben gemeint, nachgewiesen zu haben. Das Ding war, dass man da, um das nachweisen zu können, muss man halt die anderen Störeffekte rausrechnen, unter anderem den Einfluss des Staubs, der überall da im Universum rumfliegt, der nämlich genau den gleichen Effekt erzeugen kann, also genau die gleiche Struktur in der Hintergrundstrahlung. Und die einen Wissenschaftler hätten gedacht, sie hätten den Staub vernünftig rausgerechnet, hat sich herausgestellt später, sie haben es nicht vernünftig rausgerechnet. Also diese Entdeckung ist jetzt nicht unbedingt zwingend widerlegt worden, sondern einfach nur die Daten, die man hat, reichen nicht aus, um das zu behaupten, was man behauptet hat. Das ist quasi ein Nullresultat. Also man ist halt quasi immer noch da, wo man vorher war.
Immerhin.
Die Genauigkeit reicht halt noch nicht. Aber das wäre halt auch so ein Ding gewesen. Und das, wie gesagt, diese Gravitationswellen hängen natürlich eben auch in diesen ganzen kosmologischen Theorien drin. Und die sind auch alle bis jetzt da, wo sie überprüft worden sind, anhand von Beobachtungen, auch immer alle sehr gut überprüft worden. Und mit den Beobachtungen in Übereinstimmung gewesen. Das heißt, es wäre halt wirklich sehr überraschend, wenn das nicht stimmen würde. Und man macht diese Gravitationswellen Sache auch nicht unbedingt, um jetzt Einstein zu bestätigen. Also das ist sich das Ziel, der ist schon so oft bestätigt worden.
Ich wollte gerade sagen.
Es geht halt darum, dass du mit wenn wir es lernen würden, gezielt Gravitationswellen zu beobachten, dann hätten wir eine komplett neue Art der Astronomie. Ja, also wir haben ja bis jetzt, momentan haben wir elektromagnetische Astronomie.
Stimmt.
Wir haben Licht.
Wir könnten ganz anders auf Massen gucken.
Ja, und das Ding ist jetzt momentan, wir haben das Licht jetzt quasi schon ausgereizt. Wir können alle Wellenlängen mehr oder weniger anschauen und haben da wahnsinnig viel gelernt, weil du halt in jeder Wellenlänge was anderes siehst. Wir haben vor kurzem angefangen, Neutrino-Astronomie zu betreiben, ja. Also diese Ice Cube-Experimente, diese riesengroßen Neutrino-Detektoren, die sind auch wichtig, weil mit Neutrinos hast du auch wieder ganz andere Informationen, weil die gehen halt überall glatt durch. Die kommen auch aus Regionen zu uns, wo sonst nichts rauskommt, aus dem Inneren von Sternen, wo wir gar nichts wissen, weil wir eben da nur indirekt Daten haben, aber die Neutrinos kommen direkt von draußen. Und wir haben halt bis jetzt die einzige Neutrino-Quelle, die wir hatten, war die Sonne. Mhm. Sonnenneutrinos haben wir jede Menge beobachtet. Dann ein paar Neutrinos von dieser Supernova 1987a und sonst halt nichts. Und jetzt mit diesem Ice Cube sind wir das erste Mal in der Lage, fängt jetzt langsam an, also ein paar so erste vage Resultate sind schon da, dass wir tatsächlich eben Neutrinos von vielen, von anderen astronomischen, kosmologischen Quellen sehen, und wenn wir das eben wirklich auch lernen, die Genauigkeit erhöhen, die Ausbeute erhöhen, dann kannst du da eben eine komplett neue Astronomie machen. Und bei den Gravitationswellen wäre es genauso. Gravitationswellen kannst du quasi auch in die Zeit zurückschauen, wo es noch kein Licht gab. Ja?
Ja.
Das Problem, das gab es ja nicht von Anfang an. Also elektromagnetische Strahlung gab es ja nicht von Anfang an, sondern nur erst nach knapp 400.000 Jahren. Davor war halt nichts.
Also wir kommen also dichter an den Urknall ran.
Ja, vielleicht sogar dahinter mit Gravitationswellen. Das gibt es auch einige dieser ganzen Theorien.
Dahinter?
Ja, es gibt ja jede Menge Theorien, die halt irgendwie, wo es halt darum geht, das Multiversum, Paralleluniversum,
ach so,
dass halt der Urknall halt auch irgendwie aus einem Vorgängeruniversum entstanden ist. Da werden uns die Philosophen wieder aufschreiben, weil ja irgendwie Universum alles das ist, was ist, und da kann es nichts anderes geben.
Ja, aber Philosophie ist ja nicht dazu da, die Realität zu beschreiben. Ja. Also von daher.
Also wie gesagt, aber es ist klar, worum es geht. Aber es gibt halt auch Theorien, dass du quasi mit Gravitationswellen dann theoretisch auch Informationen über den Zustand, den wir halt Urknall nennen, über das davor kriegen. Also das wäre halt eine komplett neue Art, das Universum zu beobachten, und darum macht man das eigentlich, wenn man halt das irgendwie mal auf die Reihe kriegen will, das zu machen. Und da muss man halt, wir haben es auf der Erde ausprobiert, wir haben es jetzt, gehen jetzt ins Weltall damit, und irgendwann klappt es vielleicht, dass wir diese Dinger tatsächlich detektieren können. Und wenn wir es einmal können, dann können wir es ein zweites Mal, und irgendwann können wir es immer besser, und dann klappt es vielleicht.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Frauen kurz, oder hast du noch mehr Weltraum?
Ich habe noch Weltraum. Ich hätte noch was über die älteste Galaxie.
Dann ich lockere das einfach durch Frauen auf, weil ich das jetzt so großspurig angekündigt habe. Also ich habe ja gesagt, Frauen sind asoziale Heulsusen. Das hat die Wissenschaft festgestellt. Es gibt nämlich zwei Studien, die ich jetzt einfach mal durch einen kurzen Sprung, also durch einen Kurzschluss miteinander verquicke und darum eine absolute Aussage bilde. Also, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen tatsächlich stärker auf Trauer und Angst reagieren als Männer. Mhm. Und das liegt am präfrontalen Kortex und an der Amygdala im Gehirn. die reagieren halt beide auf emotionales Gedöns, also wenn ihr so schrecklich, ne, der Standardversuch ist halt so, nimmst halt eine Handvoll Frauen, eine Handvoll Männer, zeigst denen Bilder, die irgendwelche Emotionen auslösen sollen und guckst du dann im MRT an, was die Gehirnareale machen. Mhm. Und was sie rausgefunden haben, ist, dass die Verbindung zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala bei Frauen nicht so stark ausgeprägt ist, also die neuronale Verbindung nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Männern. Und das bedeutet, dass, wie war das? Also, dass Männer eher analytisch als emotional an, Achtung, negative Gefühle rangehen. Also Männer, die empfinden genauso negativ, aber rationalisieren das halt viel stärker. Und dazu kommt das Testosteron. Mhm. Nämlich je mehr Testosteron im Körper ist, desto rationaler gehst du an Angstgefühle ran. Und Frauen haben naturgemäß einen niedrigeren Testosteronspiegel als Männer und diese Verbindung zwischen den beiden Hirnarealen ist nicht ganz so doll ausgeprägt.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, also ich habe ja ist das von Medizin, keine Ahnung, und von Gehirn
noch. Ich auch nicht, ich lese nur vor,
nur falls für Leute, die Ahnung haben und mithören und sich jetzt fragen, was stellt der für bescheuerte Fragen, wollte ich das ein bisschen einleiten. Du sagst, diese Verbindung zwischen Cortex und Amygdala.
Genau.
Die ist bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgebildet.
Genau, unterschiedlich stark.
Ja, genau. Und was mich jetzt interessieren würde, ist das etwas, was sich im Laufe der Zeit entwickelt? Also ist quasi diese Verbindung etwas, was quasi vom Kleinkind über den Jugendlichen zum Erwachsenen wächst und sich verändert? Oder ist es von Anfang an so, wie es ist und bleibt so?
Wenn es sich verändern würde, also das Gehirn, also du kennst den Begriff der Neuroplastizität.
Ja, genau.
Wenn es nicht von Anfang an so wäre, also wenn es nicht von Anfang an so angelegt wäre, dann müsste es sich ja auch dahingehend verändern lassen, dass Frauen mit hinreichend Training, Neuronen aktivierendem Training, irgendwann dahin kommen, genauso auf solche Emotionen zu reagieren wie Männer.
Nee, meine Idee war, oder meine These oder was auch immer, meine Vermutung war eben, dass wenn sie das verändert, dass du quasi dass da wieder halt die Erziehung oder die Gesellschaft quasi auch wieder eine Rolle spielt. Ja. Wenn sie heißt irgendwie mit dem kleinen Jungen erzählst,
Indianer weinen nicht
und so weiter, dann ob du quasi diese Verbindung halt dann durch die Gesellschaft quasi jetzt beeinflussen kannst oder sowas. Das drum, aber ich habe keine Ahnung, wie da die Anatomie aussieht, also ob das halt so ist, wie es ist und so bleibt oder ob das was ist, was sich irgendwie verändern kann. Also das und wie man das verändern kann, also ob da vielleicht keine Ahnung.
Es gibt zumindest ein Zitat eines der beteiligten Wissenschaftler. Präfrontaler Kortex, Himmel und Amygdala sind je höher der Testosteronspiegel, desto enger sind die miteinander verknüpft. Mhm. Gilt für Männer sowohl als auch für Frauen. Und jetzt gibt's ein Zitat, aus dem ich nicht ganz schlau werde. Es gibt demnach sowohl biologische als auch kulturelle Faktoren, die unsere Sensibilität für negative Gefühle beeinflussen.
Vielleicht
deutet darauf hin, dass kulturelle Faktoren dann tatsächlich Neuroplastizität beschreiben.
Ja, oder hat einfach nur gemeint, dass halt neben den normalen kulturellen Faktoren auch das ist eine Rolle spielt. Aber
ja,
ist auf jeden Fall interessant.
Absolut. Ja. Und jetzt wüssten wir natürlich noch gerne, warum die Heulsusen so asozial sind. Das liegt am Östrogen.
Okay.
Wer hätte das gedacht? Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Kooperationsbereitschaft von Frauen mit steigendem Östrogenspiegel abnimmt. Und das haben sie gemacht, ne? Da gibt's dann auch wieder so Standardtests, die du so anlegen kannst. Und zwar das Almende-Dilemma, glaube ich, heißt dieses Spiel. Also so ein Spiel, wo es darum geht, Geld zu verteilen halt. Ne? So. Und haben halt sich 300 Frauen geschnappt, haben die das Spiel spielen lassen. Und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Menstruationszyklus oder überhaupt ihres Zyklus. Je dichter die an der Menstruation dran waren, desto hilfsbereiter waren die Frauen, je weiter sie von der Menstruation weg waren, desto weniger hilfsbereit waren sie. Und der einzige Unterschied, den die Wissenschaftler finden konnten, war tatsächlich das Östrogen. Alle anderen Hormon-Dingsi bleiben weitgehend gleich. Und das Ganze haben sie sogar in den USA nochmal reproduzieren können.
Interessant.
Oder?
Ja, ich überlege gerade, ich überlege, ob das jetzt quasi, es ist, ob ich wie mit der Hilfsbereitschaft und Östrogen, ob das jetzt irgendwie das mit den, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was meine Männer sind ja auch mal weniger hilfsbereit hilfsbereit. Und bei Männern müsste es ja auch, es gibt keine Menstruation, zumindest meines Wissens nach nicht. Vielleicht gibt es irgendwo was Ähnliches oder sowas.
Aber wir haben ja auch ein bisschen Östrogen, haben wir ja auch.
Ja, ich weiß nicht, das ist halt ein Thema, wo ich keine Ahnung habe, ob es bei Männern auch irgendwelche solche hormonellen Zyklen gibt.
Interessante Frage. Sie haben nur bei Frauen geguckt, ja, leider.
Vielleicht ist es irgendein anderes, aber wenn es da auch irgendwelche hormonellen Zyklen gibt, ob das dann quasi auch dort auch so funktioniert, weil es wäre irgendwie seltsam, wenn es nur bei Frauen die Hilfsbereitschaft quasi hormonell ist und bei Männern nicht. Ich weiß nicht, warum es mich irritiert, aber es würde mich irritieren.
Stimmt, aber Sie haben es nicht gemessen, Sie haben tatsächlich nur bei Frauen geguckt. Interessanterweise haben Sie dann auch nochmal geguckt bei Frauen, die sich am gleichen Punkt ihres Zyklus befanden und haben da nach Unterschieden im Östrogenspiegel geguckt. Und die dann wieder dieses Spiel spielen lassen. Und auch da waren die Frauen, die mehr Östrogen hatten, weniger hilfsbereit.
Okay, weil das war mein nächster. Ich hätte das quasi wieder medizinisch wesentlich unethischer gelöst. Ich hätte einfach gesagt, was passiert, wenn ich den Frauen einfach Östrogen spritze? Aber das ist...
Vielleicht haben sie das ja auch gemacht. Ja,
also die Mediziner wissen vermutlich besser Bescheid, was sie macht. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das vermutlich die bessere Methode, sowas zu prüfen. Ja.
Ach, furchtbar. Sehr schön. Also jetzt darfst du wieder Weltraum machen.
Ja, das ist auch, da hat mich auch ein Hörer, glaube ich, darauf hingewiesen, das ist so eine schöne dramatische Schlagzeile. Die älteste je entdeckte Galaxie stellt die Entstehung des Universums auf den Kopf.
Oh.
Und irgendwie alles ist jetzt irgendwie anders und niemand weiß, wer irgendwas, was richtig ist. Und
die Geschichte des Dritten Reichs muss in weiten Teilen neu geschrieben werden.
Genau, genau.
Hitler-Tagebücher waren das.
Ja, wenn der Urknall anders war, dann war auch das gesetzt sich bis ins Dritte Reich fort. Ja,
also, genau.
So nee, aber ich habe dann probiert, irgendwie mal rauszufinden, um was es bei dieser Geschichte wirklich geht. Und es geht um XI8P7. Oder, wie sie offiziell heißt, XI20853226660.
Mhm.
Das ist eine Galaxie. Und die ist weit weg. Und zwar hat sie eine Rotverschiebung von 8,68.
Donnerwetter.
Ja, das Problem
ist. Das sagt mir nix.
Ja, das ist das Problem. Also, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, die Galaxie ist weit weg, wollen alle wissen, wie viele Lichtjahre weit ist sie weit weg. Das Ding ist, das ist immer, darum sind auch die Zeitungsartikel zu diesen Themen, das am weitesten entfernte Objekt immer ein bisschen kritisch zu lesen. Das Ding ist, dass bei kosmologischen Distanzen kriegst du ein Problem damit, Entfernung zu definieren. Weil sich unser Universum ja ausdehnt.
Ja.
Das heißt, also wenn jetzt wie du bist in Berlin, ich bin gerade in Österreich, wir sind halt jetzt irgendwie, was wir sind, irgendwie 900 Kilometer, 1000 Kilometer ungefähr, zumindest irgendwie Straße, Luftlinie ein bisschen kürzer. Und das bleibt auch so, ja, weil die Erde ist immer gleich groß. Wenn jetzt aber du in einer anderen Galaxie wärst, dann hätten wir vermutlich erstmal eine schlechtere Skype-Verbindung.
Ja.
Aber dann würdest du dich auch mit einem
zumindest
großen
mit
Teil
mehr
der,
Latenz.
Der Lichtgeschwindigkeit wegbewegen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Hallo Florian sagst, dann dauert es irgendwie 10 Millionen Jahre, bis das hier angekommen ist, weil du 10 Millionen Lichtjahre weit weg bist. Und in der Zeit hast du dich aber schon wahnsinnig weit von mir entfernt bewegt. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr wirklich genau definieren, was eine Entfernung ist. Also es gibt, ich habe da auch, kann man dann verlinken, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, es gibt verschiedene Arten, auf kosmologischen Distanzen Entfernungen zu definieren. Ja, und zum Beispiel das, was man immer sieht, diese Galaxie ist jetzt irgendwie, was man bei diesem speziellen Fall lesen kann, ist, diese Galaxie ist 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das ist genau genommen falsch, sondern dass diese 13,2 Milliarden Lichtjahre ist die sogenannte Light Travel Distance.
Mhm.
Also das ist die Zeit, die das Licht, das wir beobachtet haben, gebraucht hat.
Ja. Ja,
das hat 13, das ist quasi vor 13,2 Billionen Jahren ausgestrahlt worden. Das heißt aber nicht, dass das Ding 13,2 Billionen Lichtjahre weit weg ist, weil sich das Universum ja da ausgedehnt hat. Das heißt, die Galaxie ist wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Milliarden Lichtjahre weit weg.
Mhm.
Ja, also weil sie das halt, je weiter weg, desto schneller sich das entfernt. Dann gibt es noch irgendwie eine photometrische Distanz und irgendwie eine spektroskopische Distanz. Es gibt wieder verschiedene Arten von Distanz und das Einzige, was in dem Fall wirklich eine Messgröße ist, ist eben die Rotverschiebung. Ja, das ist wirklich eine Messgröße und darum wird halt eigentlich bei Kosmologie immer nur als Entfernung die Rotverschiebung angegeben. Und diese Rotverschiebung von 8,68, das heißt, wenn du quasi hier so Spektrallinien betrachtest und die im vergleichst mit den, wie sie eigentlich sein sollten, und dann hast du diese Dopplerverschiebung, Rotverschiebung, das heißt, die Spektrallinien, so wie die Tönen, die Tonhöhe vom vorbeifahrenden Auto sich ändert. Die Geschichte kennt jeder, glaube ich, die brauche ich nicht erklären. Ja,
Doppler-Effekt.
Ja, ja, genau. Und da verschiebt sich halt auch die Position der Spektrallinien. Mhm. Und diese Rotverschiebung, dieser Wert ist eben ein Maß für die Verschiebung der Spektrallinien. Je höher diese Rotverschiebung, desto stärker sind die Spektrallinien verschoben, desto schneller bewegt sie sich von uns weg, desto weiter entfernt ist sie. Mhm. Und dieses Teil eben mit einer Rotverschiebung von 8,68 ist eben die Galaxie bis jetzt mit der größten Rotverschiebung, die man gemessen hat. Das ist das eine Besondere. Das andere Besondere ist, dass man das auch hier spektroskopisch machen konnte. Also man konnte jetzt quasi nicht einfach nur, man kann es auch irgendwie über Fotometrie, also über die Messung des Lichtes, des reinen Lichtes bestimmen. Spektroskopisch heißt, man kann eben auch einzelne Spektrallinien untersuchen und kann auch irgendwie nachschauen, was ist da drin und so weiter. Und in dem Fall hat man Lyman-Alpha-Linien gefunden. Das ist alles ein bisschen kompliziert, die Sache. Da geht es um verschiedene Lyman, die Lyman-Wasserstoff-Serie sind verschiedene Übergänge im Wasserstoffatom und so weiter. Muss man aber nicht genau wissen. Diese Lyman-Alpha-Emission ist halt deswegen interessant, weil es da immer um Wasserstoff geht und Wasserstoff gibt es überall. Und in dem Fall würde man sich eigentlich erwarten, dass ein Teil, das so weit weg ist, ja, also wenn es 13,2 Billionen Milliarden Lichtjahre das Licht gebraucht hat, dann heißt es, dass es auch ziemlich kurz nach Urknall entstanden sein muss. Weil der war über 13,78 oder sowas. Ja? Das heißt, das Teil ist relativ jung oder alt, je nachdem, wie man es definieren will. Und zu der Zeit sollte man sowas eigentlich gar nicht beobachten können, weil damals gab es noch nicht so viel im Universum. Da gab es hauptsächlich große Wolken aus Wasserstoff. Mhm. Ja, das heißt, da sollte sich eigentlich noch nicht so viel Struktur gebildet haben. Und diese ganzen Wasserstoffwolken, die da überall im Universum rumspüren, die sollten eigentlich genau diese Lyman-Alpha-Strahlung absorbieren. Das heißt, man erwartet eigentlich nicht, dass man diese Lyman-Alpha-Strahlung, die man von dieser Galaxie gemessen hat, man hat nicht erwartet, die zu messen, weil die einfach zu alt ist oder zu jung ist. Wie gesagt, man muss immer, von welchem Ende man das irgendwie aufzieht. Das heißt, laut Standard-Kosmologie hätte man diese Strahlung eigentlich nicht messen sollen. Aber natürlich, das gibt es immer. Das ist ein Bereich, wo man halt noch keine wirklich so genauen Modelle hat, dass man da wirklich
ein Messfehler kann es nicht sein.
Jein, also eher nicht. Also die Strahlung ist schon da. Okay. Aber was man eben vermutet, ist, dass es zum Beispiel, es gibt die Phase der Reionisation. Ja, also das ist quasi auch wieder so eine Phase im jungen Universum, wo halt die Strahlung der ersten Sterne dann die Wasserstoff, die Atome ionisiert hat und so weiter, wodurch dann eben das wieder durchlässig wird für diese Lyman-Alpha-Strahlung. Und jetzt kann's halt, die Vermutung ist halt, dass das quasi kein universaler Prozess war, der überall gleich und gleichzeitig abgelaufen ist, sondern so ein bisschen halt so fleckig. Ja, ja. Also hier mal ein bisschen stärker, da ein bisschen, also nicht homogen das ganze Universum. Das heißt, es sollte dann eben so quasi so Lücken geben, durch die eben zum Beispiel von dieser einen Galaxie, die wir jetzt haben, die Lyman-Alpha-Strahlung durchkommt und anderswo kommt sie halt nicht durch. Also das ist jetzt momentan das Modell. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, dass jetzt irgendwie alles, was wir je über das Universum gewusst haben, falsch ist, sondern wie so oft sind die Dinge halt nicht so exakt einheitlich, wie man es halt in den Modellen annimmt, weil wenn man ein Modell macht, dann macht man am Anfang immer mal ein einfaches Modell und je nach Beobachtungsdaten wird das Modell halt immer komplexer. Und das passiert hier anscheinend gerade. Ja? Also das einfache Modell, wo man sagt, alles passiert im Universum, diese Reionisation überall gleichmäßig, das ist jetzt anscheinend nicht so, sondern anscheinend ist es eben ein bisschen komplizierter. Und je mehr wir dann solche Galaxien noch beobachten, desto besser werden wir es rauskriegen.
Mitte September sind die Ig Nobel Prizes, die Ig Nobel Preise verliehen worden.
Ach, die habe ich ganz vergessen.
Es ist wieder großartig. Ich zitiere, Ig Nobel Preis, also ne, für was?
Ja, Österreich hat er bekommen.
Wie nennen sie sich? For achievements that first make people laugh and then make them think. Also, Chemie, der Ig Nobel Preis in Chemie geht an ist verliehen worden für eine Chemical Recipe, also ein chemisches Rezept, um Eier teilweise zu entkochen.
Ja, das habe ich schon davon gehört.
Großartig, oder? Was für eine Idee. Physik, der Physik-Nobelpreis ist verliehen worden für eine Studie, die rausgefunden hat, dass fast alle Säugetiere ihre Blase in 21 Sekunden entleeren.
Das werden wir stoppen.
Plus oder minus 13 Sekunden, was ich schon ziemlich viel finde bei 21 Sekunden. Ja, also
bleib große... mal kurz 21 Sekunden dran.
Genau. Genau. Literatur. Literatur for Discovering, genau, Literatur, Nobelpreis, Ig-Nobelpreis ist verliehen worden für eine Studie, die sich die Frage gestellt hat, ob es das Wort hä? Als Nachfrage, ja, hä? Ob es das in allen Sprachen gibt. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist ein sehr wichtiges.
Finde ich sinnvoll.
Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Wort eigentlich, weil hä? Was? Hä? Finde ich ganz geil. Dann Management.
Und gibt es? Gibt es oder nicht? Das will ich jetzt wissen.
Dass ich weiß ich nicht.
Na gut. Dann bitte erledigt das, das soll die Hörerschaft, soll das bitte posten.
Ja, ich, also da habe ich jetzt nicht so genau reingeguckt. Ich habe mir tatsächlich nur die Preise angeguckt, also wer es wofür gekriegt hat. Was war denn noch schön? Genau. Wirtschafts-Ig-Nobelpreis geht an die Bangkok Metropolitan Police in Thailand, die nämlich Polizisten, die nachweislich sich nicht haben bestechen lassen, Geld gibt.
Schick, wenn der Staat sich selbst besticht, kann man das Super. Problem auch lösen. Ja,
das ist
eigentlich eine ziemlich intelligente Art, dieses Korruptionsproblem zu lösen. Man besticht sich einfach, der Staat besticht seine Beamten einfach selber.
Echt großartig. Ja. Mathematik-Nobelpreis, auch schön.
Die haben die Österreicher bekommen, glaube ich.
Stimmt, ja, stimmt. Elisabeth Oberzauch aus Österreich. Und Karl Grammer. Achso, Deutschland, Österreich, UK. Super. Die sind nämlich hingegangen und haben berechnet, ob und wie Mulay Ismail, der Blutrünstige, der ehemalige Herrscher von Marokko, es geschafft hat, in den Jahren 1697 bis 1727 888 Kinder zu zeugen.
Da muss ich nur kurz eine Anekdote anschieben. Ich war ja Anfang des Jahres auf dem Wiener Ball der Wissenschaft. Da haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Genau. Und da habe ich ja den Ig Nobelpreis-Chef, den Mark Abrams, kennengelernt. Und wir haben halt da irgendwie auch noch gesprochen. Der war irgendwie der Ehrengast dort. Und wir haben halt irgendwie noch gesprochen über Nobelpreise und warum halt Österreich so wenig Nobelpreise bekommen hat in der Wissenschaft. Ja, also ich glaube, der letzte wissenschaftliche Nobelpreis in Österreich bekommen hat, war irgendwie Lorenz in den 60er Jahren. Ja. Also da war schon lange nichts mehr. Und dann haben wir halt diskutiert, ob es vielleicht Österreich schafft, demnächst mal einen Ig Nobelpreis zu kriegen.
Dann, sind sie drin.
Ja, und wir haben dann diskutiert, quasi, wie die Medien drauf reagieren würden. Also ob die Medien in Österreich quasi sagen, wenn wir schon keinen Nobelpreis kriegen, dann tun wir wenigstens so, als wäre der Ig-Nobelpreis was Cooles. Stimmt. Weil normalerweise wird der Ig-Nobelpreis taucht schon auf in den Medien, aber halt so als hier Ig-Nobelpreise wurden verliehen, lustig, hier.
Aha, Liste. Genau.
Aber das gab tatsächlich jetzt wirklich, also ich habe das in ein paar Medien geschaut, es waren tatsächlich wie extra Artikel, Österreicher gewinnen Ig-Nobelpreis oder irgendwie anderen Nobelpreise, sowas wollte ich so, das als
tatsächliche Leistung. Schreib doch eine Arbeit drüber, dann kannst du damit den nächsten Österreicher.
Ja, den krieg ich Meter.
Genau. Was für eine Staatsangehörigkeit hast du?
Bin Österreicher.
Ja, dann kriegst du den. Ist doch super. Schön auch, Biologie. Wo sind wir denn? Chile, ein chilenischer Wissenschaftler, die festgestellt haben, dass wenn du einen Stock mit einem bestimmten Gewicht an das hintere Ende eines Huhnes applizierst, dieses Huhn beginnt so zu laufen, wie man annimmt, dass Dinosaurier gelaufen sind.
Ist auch cool.
Das ist schon. Ey, cool, da binden wir dem Huhn hinten einfach einen Stock dran, dann läuft das wie ein Dinosaurier. Yeah, Rock'n'Roll. Ja, und noch ein schöner, ein medizinischer Nobelpreis für Diagnose, an kanadische Wissenschaftler gegangen, die herausgefunden haben, dass man akute Appendizitis, also einen vereiterten oder einen entzündeten Wurmfortsatz am Blinddarm, dass man eine akute Appendizitis sauber diagnostizieren kann, und zwar anhand der Schmerzmenge, die der Patient empfindet, wenn man über so Speedbumper fährt, über so. Auch schön, das ist, ne?
Wir haben schon irgendwie gelangweilt.
Okay, wir haben hier einen 15er.
Der von den Schwellen vom Krankenhaus immer mitgeschrieben hat.
Genau, darum sind die nur da vor dem Krankenhaus, damit die direkt wissen, ob es dringend ist oder nicht. Es gab noch ein paar, die waren jetzt aber nicht so geil. Also am besten, ich weiß gar nicht, welche ich am besten finde. Ich finde eigentlich das mit dem Hä? Finde ich nicht super.
Aber da habe ich auch eine Meldung, die auch Ig Nobelpreis würdig ist. Also
ja.
Stell dir vor, du stehst in der Schlange an.
Mhm.
Ja, und so, Stefan, du gehörst hoffentlich nicht zu den Leuten, die sich irgendwie für irgendwie 3 Monate vorher für ein neues iPhone anstellen oder sowas.
Nee.
Oder
für je nachdem, Gemüse. Wo du das machst, wirst du dann ja auch, während du vor dem Laden liegst, in deinem Schlafsack angepöbelt von Nazis, weil sie dich für Flüchtlinge halten. Ja. Das ist ja in Dresden angeblich passiert.
Oder irgendwie Gemüsedöner oder sonst irgendwas. Aber stell dir vor, es gibt etwas, was du unbedingt haben willst, wie Kinotickets oder keine Ahnung, irgendwas, was du halt irgendwie unbedingt haben willst, wo du halt dann irgendwie, wo du weißt, es wird irgendwie ab am so und so vielten, ab so und so viel Uhr verkauft und wer zuerst kommt, kriegt es zuerst. Ja,
Rammstein-Tickets.
Ja, was würdest du machen halt irgendwie? Würdest du halt irgendwie einfach mal hingehen oder würdest du halt irgendwie,
schaust du möglich? Ich würde, was ich machen würde, je nachdem, was es ist, also es gibt nicht viel, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, jemanden kennenzulernen, der an der Quelle sitzt und den bestechen.
Ja, okay, gut, das ist jetzt wieder die.
Die Psychopathenlösung.
Ja, aber in dem Fall geht es um die Frage, dass halt, es geht um diese klassische Warteschlangen-Situation. Es ist so, wenn du zuerst kommst, wirst du zuerst bedient. Also die wird halt der Reihe nach vorne nach hinten abgearbeitet, Warteschlange. Und haben jetzt Wissenschaftler aus Dänemark untersucht, und zwar Lars-Peter Osterdahl von der Universität des südlichen Dänemarks. Und die haben halt untersucht, auch mit Computersimulationen, ob es vielleicht eine optimalere Version des Schlange-Stehens und Schlange-Abarbeitens gäbe. Denn das Problem, was du ja bei diesem First-Come, First-Surf hast, ist eben genau das, dass die Menschen, die dann halt in dieser Schlange stehen, Zeit verschwenden, weil es halt wirklich darum geht, du bist dann halt dann viel zu früh da. Du bist halt jetzt irgendwie eine Woche vorher da oder einen Tag vorher da und stellst dich hin, weil du halt unbedingt drankommen willst. Und da die Ersten drankommen, bist du halt so früh da, dass du auf jeden Fall Erster bist. Das heißt, da verschwendest du in der Schlange wahnsinnig viel Zeit, weil du halt so viel früh da bist. Und die haben dann andere Systeme ausprobiert, also zum Beispiel einfach nur eins, wo du halt in der Schlange zufällig irgendwie abgearbeitet wirst. Das war halt, was die individuelle Zeit angeht, ein bisschen besser. Und das beste System, das sie gefunden haben, das ist tatsächlich, es wird der als Erstes drangenommen, der als Letztes kommt. Und zwar klingt das ein bisschen seltsam, dass das funktioniert.
Ja.
Das Ding ist, das funktioniert nur, wenn die Leute auch Bescheid wissen darüber natürlich. Ja, also sonst wäre es natürlich irgendwie wieder Verarsche. Ja? Aber wenn du quasi du weißt, dass dieses System in der Schlange so funktioniert, was machst du dann? Wenn du da also irgendwie früh hinkommst, ja, dann riskierst du, dass hinter dir noch einer kommt, ja, und dann warten musst. Das heißt, du wirst probieren, wirklich zu nicht jetzt unbedingt als Erster zu kommen, vielleicht auch nicht als Letzter zu kommen, sondern wirklich zu einem Zeitpunkt zu kommen, wo halt gerade keiner da ist. Das heißt, rein so vom System her teilen sich die Leute dann halt über einen langen Zeitraum auf. Denn wenn du am Flughafen bist und einchecken willst, ja, dann sitzt du halt noch ein bisschen irgendwo im Kaffeehaus und wartest halt irgendwie, trinkst, stresst dich nicht oder sowas und gehst halt mal irgendwie zur Schlange hin und wenn halt gerade keiner da ist, bumm, gehst da hin, kommst da dran. Das heißt, die haben das halt auch mit Tests gemacht und auch mit Computersimulationen und tatsächlich gezeigt, dass dieses System am effektivsten ist. Aber wie gesagt, nur wenn die Menschen Bescheid wissen, dass es so
funktioniert.
Sonst nicht.
Wenn die doch alle Bescheid wissen und also das heißt, wer als Letzter kommt, wird als Erster drangenommen. Schalteröffnung ist von 9 bis 12. Mhm. Ja, dann komme ich doch um 12.
Ja, aber da geht man davon aus.
Da kommen doch alle um 12.
Ja, aber man geht davon aus, dass das eine schlechte Idee ist. Also zumindest einen Schritt weiter können die meisten doch denken.
Ich nicht. Ich habe gerade gedacht, so, da ist doch ein Haken bei. Ja. Dann kommen alle um 12.
Nee, dann kommst du halt nicht um 12, sondern kommst halt irgendwo ein bisschen irgendwie, kommst halt vielleicht nicht unbedingt. Ein paar kommen sich auch als Erstes, weil sie denken halt einfach irgendwie 2, 3 Schritte weiter, aber die Leute kommen halt, im Mittelwert kommen halt alle, ist es halt für alle besser. Das ist halt irgendwie Einzelfälle, vielleicht irgendwie
Ich gehe natürlich wieder von meinem Einzelfall aus. Ne? Ja, stimmt.
Aber es ging ja quasi um die gesamte Schlange. Also ich habe jetzt auch nur so einen BBC-Artikel, den ich hier gelesen habe. Und es gibt in dem More or Less Podcast, mit dem wir auch schon gesprochen haben, war ein Bericht drüber. Und die haben dann auch irgendwie von der BBC, die haben wieder ein Experiment gemacht, wo sie irgendwie Schokokuchen an die Mitarbeiter verteilt haben, denen aber nicht gesagt, wie das System funktioniert. Und dann haben sie zwar jede Menge interessante Stellungnahmen gehabt von den Mitarbeitern, vor allem die eine, die angepisst war, weil sie die erste war, dann irgendwie 3 Stunden warten musste, bis sie einen Schokokuchen bekommen hatte. Aber war halt nicht unbedingt
das jetzt. Kollateralschaden.
Ja, nee, aber ich finde das interessant, weil es halt wirklich, man natürlich wird sich in der Realität nie durchsetzen, weil es halt so kontraintuitiv ist, dass selbst wenn die Leute wissen, dass es besser funktioniert, würden sie es trotzdem nicht glauben und würden nur mal meckern und sich beschweren und alles. Also, dass es in der Realität irgendwo durchgesetzt wird, kann nicht sein. Aber dass das vielleicht irgendwie, wenn bei irgendwelchen Online-Sachen, wenn du nämlich Online-Tickets oder sowas kaufst oder sowas, wo das halt irgendwie sich so im Hintergrund automatisieren lässt oder sowas, dass es da vielleicht eine Anwendung hat. Also in realen Schlangen wird es sich halt vermutlich, wird sich das aktuelle System nicht ersetzen lassen, auch wenn es ineffektiv ist. Aber ich fand's cool. Das ist wieder so, ich fand's interessant. Und ich würde es gerne mal wirklich irgendwo in einem realen System erprobt sehen.
Ja. Ich muss mal wieder die Zeit loben, deren politische Berichterstattung ich häufig fragwürdig finde, aber deren Wissenschaftsredaktion ich sehr mag, weil was die machen, ist, die banken so en passant immer mal irgendwelche komischen Volksmythen. Aus der Zeit zum Beispiel habe ich, das ist viele, viele Jahre her, die haben mal erklärt, woher eigentlich diese Idee kommt, dass Vitamin C gegen Erkältung helfen soll, was ja gar nicht stimmt. Und zwar haben die haben dann halt mal geguckt und schrieben damals, dass, ich glaube, Roche war es, also ein Pharmaunternehmen, als erste rausgefunden haben, wie man Vitamin C synthetisiert.
Okay, und dann haben sie eine Krankheit dafür gebraucht.
Dann haben sie dafür eine Krankheit erfunden, tatsächlich. Die wussten nicht, was sie damit machen sollen. Weil also Vitamin C hilft gegen Skorbut, aber wir fahren halt nicht zur See monatelang. Und haben darum die Krankheit Vitamin C-Mangel erfunden und haben das per Marketing wirklich in die Köpfe der Leute gekriegt, die heute noch, wenn sie Erkältung haben, in die Drogeriemärkte und sonst wohin rennen und aber witzig viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, die keine alte Sau braucht.
Gut, ich trinke eine heiße Zitrone, wenn ich erkältet bin, aber das
ist, glaube ich, ja. Auch das ist halt, also das
ist halt ein heißes Getränk.
Genau, ist ein heißes Getränk.
Aber
genau,
das ist halt eben nicht wegen der Zitrone.
Genau,
ist
und was sie jetzt drin hatten kürzlich in der Zeit war, es gibt ja auch noch diese Legende oder Wandersage, dass der Weizen uns alle krank machen.
Ja, würde, da habe ich mein Schmarrn-Blog beim Standard mal was drüber geschrieben.
Ah, schön.
Weizen macht blöd und irgendwie
genau, ich habe heute, habe ich mal drin gelesen in deinem Blog, ich dachte, sag mal, was ist denn da los beim Standard, dass sie diese Kommentare zulassen.
Ja,
das ist ja furchtbar.
Das ist halt sehr, also es wird schon, die Standardforen werden schon moderiert, aber ich glaube, aber das ist halt eine sehr, sehr, ich weiß nicht, das Publikum ist halt gerade bei den Themen, ist halt irgendwie einerseits ist eine bürgerlich gebildete Besserwisser, ja, aber hier ist es wissenschaftsphilosophisch nicht ganz exakt formuliert und so weiter und das Wissenschaft, das kann man ja so nicht sagen und dann das bedeutet ja in dem Kontext was ganz anderes.
Also natürlich, bist du gekauft und hast sowieso keine Ahnung.
Das sind einerseits die normalen, aber, diesen normalen Trolle und andererseits halt dieses ständig relativierende und das doch noch ein bisschen besser wissen wollen und dann ist es wieder bei, ja, ist ja schön und gut, aber dieses Thema hier hast du noch überhaupt noch nicht behandelt und eigentlich
ist das und überall wichtiger. Strohmänner hinstellen, ja, neben Schauplätzen.
Ich lese die auch nicht, also dass das ab und zu...
Ja, das ist ja sowieso diese ganzen, also abgesehen davon, dass ich davon 80% sofort rausschmeißen würde, diese Leute glauben ja wirklich, dass Autoren oder sogar Chefredakteure oder Politiker oder sowas ihren Schwachsinn lesen. Da lache ich mich ja immer kaputt drüber. Ich mache ja auch Social Media Monitoring beim RBB. Und manchmal denke ich, sag mal, glaubt ihr Pfeifen eigentlich wirklich, dass der Kommentator, der hier gerade seine Meinung gesagt hat, in einem Kommentar auch nur den Ansatz eines Interesses an eurem Gestänke hat? Das glaubt ihr doch nicht wirklich. Der Einzige, der sowas liest, sind so Typen wie ich und wir haben einen Finger auf dem Löschknopf. Egal. Mhm. Wo ich hin wollte, ist, also Weizen macht krank und ist gefährlich und wir alle werden doof davon. Lalalala. Und da gibt es so einen Protagonisten, David Perlmutter heißt der, ein Buch geschrieben hat, das heißt Dumm wie Brot.
Da gibt es so eine Fortsetzung, glaube ich, mittlerweile.
Auch das. Und was die machen ist, die nehmen wirklich in zwei kleinen Absätzen auseinander, warum Perlmutter falsch liegt, weil der nämlich einfach ein paar Fehlschlüsse gezogen hat und Studien nicht richtig verstanden hat, beziehungsweise das gemacht hat, was ich mit den asozialen Heulsusen gemacht habe. Ja, ich habe behauptet, alle Frauen sind asoziale Heulsusen, weil es zwei Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Frauen besonders sind. Ja, das hat Perlmutter offensichtlich auch gemacht und es gibt einen schönen Artikel, den verlinke ich dann in den Shownotes, der ist auch relativ kurz, der einfach mal ein bisschen mit Weizen aufklärt. So. Also, ne, also das ist ganze, diese ganze komischen Gluten, Unverträglichkeit, was sie sich ja alle einbilden, die Leute und so, das watschen die auch kurz ab. Ist sehr schön. Also Weizen macht nicht dick und auch nicht dumm, ist die Überschrift des Artikels und das stimmt.
So, wenn wir jetzt schon bei dick sind und ich habe fest damit gerechnet, dass du diese Meldung bringen wirst.
Diese Weizenmeldung, oder?
Nein, die ich jetzt erzählen werde, weil du sie anscheinend doch nicht erzählst. Es geht um die wichtige Frage, was ist das fetteste Lebewesen auf diesem Planeten?
Deine Mutter.
Genau. Das die war irgendwie, ich habe schon. Ich habe jetzt noch gewartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass du diese Meldung bringst und mich schon darauf vorbereitet, genau diese Antwort zu geben.
Super. Ja.
Nee, aber es geht wirklich um die Frage, abgesehen davon, ich weiß nicht, also ich glaube, in den Artikel, den ich lese, hat diesen Mutterwitz nicht gemacht, aber in den Kommentaren ist er natürlich, glaube ich, 20 Mal ja. aufgetaucht. Aber es geht wirklich die Frage, welches, also erstmal die Frage, welches Tier ist am schwersten, das ist jetzt nicht so interessant, Elefant. Das ist ja wieder, naja, Blauwal.
Okay.
Aber es geht um die Frage, welches Tier hat prozentual am meisten Fett?
Robbe.
Ja, die Robbe ist auch gut dabei. Also bei den Robben sind, was sind die Zahlen? Also wenn wir beim Blauwal waren, der hat irgendwie 35% Körperfett.
Jo.
Ja, was 63 Tonnen sind, was schon ordentlich viel Fett. Ja, bei den Walen und Robben ist es ebenfalls so. Da sind irgendwie der Grönlandwal sind 50%, bei den Robben die haben auch 50% Fett.
Aha.
Die Walrosse haben nur 18%. Es gibt noch Flusspferde, haben 5%.
Und dann, Schwächlinge.
Ja, dann, es gibt noch hier Eisbären, haben 50% Fett, Kamele 35%. Und ja, hast du noch eine andere Idee, welches Tier es sein könnte?
Das ist wahrscheinlich irgendwas völlig Abwegiges, ne?
Sowas genau.
wie Stubenfliege oder so.
Ja, ist schon fast die richtige Richtung. Es ist der sogenannte Euxoa auxiliaris.
Die fette Sau. Was ist das?
Ein Nachtfalter.
Ach.
Der hat einen Körperfettgehalt von 72%.
Alter, was macht der damit?
Ja, der, jetzt lieber alter Falter gesagt, weil du lässt nach.
Stimmt, ja, Entschuldigung.
Wenn du schon mit dem Mutterwitz kommst, dann hättest du ihn auch noch bringen können.
Alter Falter.
Nee, ja. Nee, der hat, die, man glaubt ja immer so, dass diese ganzen Schmetterlinge und Falter, die müssen nur so von Blume zu Blume fliegen und sonst irgendwie ein stressfreies Leben haben. Aber die migrieren ja teilweise genauso wie Vögel. Die fliegen teilweise wie hunderte, tausende Kilometer durch die Gegend, solche Schmetterlinge und Falter. Und der eben auch. Also der, die migrieren ja im Sommer, sind sie da irgendwo in den USA irgendwo, fressen da irgendwelche den Nektar, Wildblumen und da kriegen sie halt ihre 72% Fettanteil, damit sie dann halt wieder ein paar hundert Kilometer zurückfliegen können. Und danach müssen sie ja noch sich fortpflanzen. Das heißt, die brauchen noch ein bisschen Fitness. Und da brauchen sie halt, wie halt dieser Artikel hier endet, es ist das Survival of the Fattest. Ja, also
natürlich. Klar. Die hält am längsten durch, ja, klar.
Ja, und also das ist anscheinend der, das muss ich merken hier, der das fetteste Lebewesen ist der Nachtfalter.
Ja, kommen wir zur Mopsfledermaus Barbastella barbastellus. Das ist die Fledermaus, die bei uns am weitesten verbreitet ist. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass die Fledermäuse zwei unterschiedliche Ortungssysteme benutzen. Echolokation machen sie.
GPS oder was?
Genau, GPS und Echolot halt, ne? Gehörsinn und so.
Ja.
Ich wollte an dieser Stelle nur kurz meine eigene wissenschaftliche Theorie hier anbringen, als ich diese Meldung gefunden habe. Ich glaube nämlich, dass Fledermäuse nicht sonar benutzen, wenn sie durch die Nacht fliegen, sondern weil das halt so geil ist, so durch die Nacht zu fliegen, machen Fledermäuse die ganze Zeit hui! Und weil die so klein sind, können unsere Ohren das nicht gut hören.
Ja, ich glaube, das stimmt nicht.
Mist.
Aber
woher willst du das wissen? Ja, beweis mir doch das Gegenteil. Naja, gut, dann halt nicht. Hab ich noch was?
Weißt du, warum sich Fledermäuse so gut orientieren müssen?
Nee.
Weil es auf der Erde wahnsinnig viel Zeug gibt, wo sie dagegen fliegen können.
Stimmt,
zum Beispiel
weil die
Bäume.
Auch schnell sind, ne?
Ja. Zum Beispiel Bäume. Weißt du, wie viele Bäume auf der Erde existieren?
Ach, da gab es so eine Zählung.
Genau, jetzt, ne? Ja.
Nee, weiß ich nicht.
3 Billionen haben die hier gemessen. Also nicht gemessen, das Ding war, man kann das halt irgendwie aus Satellitendaten anscheinend irgendwie ableiten und da bis jetzt hat man da irgendwie 400 Milliarden geschlussfolgert und dann haben jetzt hier Wissenschaftler von der US-Elite-Universität Yale, wie es hier steht, die haben jetzt dann auch noch Bodendaten dazu gemacht und irgendwie hochgerechnet und so weiter und kommen jetzt auf 3 Billionen.
Da können wir jetzt aber, das ist doch dann, können wir ja Holzkohle ohne Ende machen, ja. Grillen
also gehen. Stand hier leider nicht, wie viel in Deutschland stehen, weil es ein österreichischer Artikel ist, aber in Österreich haben wir 3 Milliarden Bäume. Also pro Österreicher 360.
Ja, also ganz schön was zum Abholzen.
Der dichteste Wald hast du in Finnland, gefolgt von Slowenien.
Aha.
Und die meisten Bäume stehen in Russland mit 600 Milliarden. Genau.
Ich finde das so eine absurde Zahl, irgendwie 600 Milliarden, das ist so wahnsinnig viel.
Ja,
und trotzdem haben wir in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich 90% davon schon abgeholzt. Ja, von dem,
also die sagen auch hier, jährlich 15 Milliarden Bäume schneiden wir um. Das sind viele Bäume.
Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht.
Ja.
Das arktische Meereis erholt sich nicht. Deutsche Wissenschaftler, also von der Uni Hamburg, die messen halt, was das arktische Eis so macht. Ne, so Eisdicke und sehen halt auch, dass das atmet, also es wächst und schrumpft und so. 2012 gab es den Negativrekord, da gab es nur 3,4 Millionen Quadratkilometer arktisches Eis. Das diesjährige Minimum war bei 4,2 Millionen Quadratkilometern. Aber normalerweise ist es bisher immer wieder über sein Minimum angestiegen und das macht's nicht mehr und das jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, das arktische Eis schrumpft und es bleibt geschrumpft. Mhm. Das heißt, die Schiffspassage wird halt immer alltäglicher da oben.
Ja, dann werden sie ja irgendwie noch Öl rausbohren und dann wird's noch
schrumpfen. Na, da haben sie jetzt, also die, also Shell hat ja in der Arktis Probebohrungen gemacht und die haben sich davon verabschiedet. Die haben gesagt, das lohnt sich nicht.
Aha, okay.
Ja. Ja. Also gerade diese Woche kam diese Meldung auch irgendwo. Nee, letzte Woche, genau.
Ich bin ja gespannt, ob diese VW-Geschichte irgendwas in Sachen Elektromobilität tut oder ob das vollkommen irrelevant sein wird für das.
Ich behaupte, das wird völlig irrelevant sein, weil Elektromobilität, glaube ich, das ist so ein Elektromobilität ist, ich glaube, so eher so ein Hipster-Ding. Weil Batterien, die Steuerelektronik, der ganze Schmonz ist da drumherum, das ist so teuer immer noch, dass du einfach nicht billig Masse produzieren kannst. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass diese DriveNow Car2Go-Angebote elektromobil werden. Aber das werden die sowieso. Ich glaube nicht, dass dieses Dieselproblem jetzt da irgendwas befördert, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird eher sowas wie diesen Toyota Prius, also so Hybride dann geben, okay, wo du einen Benzinmotor hast, sodass du keinen Diesel-Fake mehr machen musst. Und halt ein bisschen Elektroantrieb, damit du dann in der Stadt auf so Verbrauchswerte mit einem Benziner kommst, die du eigentlich nur mit dem Turbodiesel sonst erreichst. Aber ich glaube nicht an Elektromobilität. Leider nicht. Jedenfalls nicht im Pkw-Bereich. Also so Fahrrad und sowas, absolut. Also das glaube ich schon. Aber da hat ja auch keiner mit gerechnet. Es ist immer, Elektroautos, wir werden alle Elektroauto fahren. Auf einmal bauen die Leute sich Elektromotoren an die Fahrräder und da entsteht ein riesiger Markt. Das finde ich schon ganz faszinierend.
Mal gucken. Ja, jetzt habe ich mal meine eigene Überleitung versaut.
Mist.
Weil ich hätte auch was über Eis jetzt hier.
Über was?
Bei Eis.
Eis, warte mal. Ach, ich habe heute gar kein Eis gegessen.
Nee, es ging schon um geologisches Eis.
Egal, du kannst apropos, ich wollte jetzt ein Apropos, aber gut, bitte.
Ja, weißt du, wann es wirklich viel Eis gab? Nämlich als die Erde komplett im Kryogenium, ja, das ist diese Schneeball-Erde-Geschichte, über die ich gerne spreche, schon irgendwie zwei, dreimal irgendwie erzählt. Mhm. Und das waren hier Potsdamer Wissenschaftler vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
PIC.
Da warst du doch auch schon mal, ja genau.
Am PIC war ich noch nicht. Nee, ich war, das ist ein, ist das ein Leibniz oder ein
Planck, ich weiß nicht, Klimafolgenforschung war, wie hieß denn das, wo du warst, irgendwas mit Klima?
In Potsdam sind die Geoforscher.
Ja. Ja,
wie auch immer. Ich war am GEOMA und am AVI.
Ja, wir haben mal. Jedenfalls hier Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ja. Die haben das untersucht. Es gibt ja hier dieses Kryogenium. Und ursprünglich haben diese Phase, wo die Erde komplett vereist war. Und jetzt haben hier zwei Teams, also die einen aus Potsdam, die anderen aus Birmingham, quasi den Anfang dieser ersten kompletten Vereisung und das Ende der letzten kompletten Vereisung untersucht und gezeigt, dass das vielleicht irgendwie mit der Entwicklung des Lebens zu tun haben könnte. Weil als das Leben sich entwickelt hat, dann war es, zuerst hat sich da nicht viel getan. Also hier in dem Artikel wird schon erwähnt, es war die sogenannte Boring Billion, also die langweilige erste Milliarde Jahre, wo sie halt einfach wenig getan hat. Ja, also da waren halt die Einzeller, was auch immer, Algen rumgetan sind und haben sie nicht viel weiterentwickelt.
Rumgealgt.
Genau, die haben also rumgealgt und geeinzelt und hat sie nicht viel getan. Aber dann kam eben dieses Kryogenium, wo sich halt dann vor ungefähr 850 Millionen Jahren, hat sich die Erde halt extrem abgekühlt, war eben wirklich fast vom Pol bis zum Äquator komplett vereist. Aha. Wahrscheinlich gab es am Äquator irgendwie so ein, zwei so Eislöcher, wo ein bisschen noch Leben möglich war. Und die Frage war jetzt, warum das so kam, ja, woher das kam. Mhm. Es schaut so aus, als wäre damals extrem wenig Kohlendioxid in der Atmosphäre gewesen. Mhm. Und der Grund dafür könnte eben Biologie sein, weil eben diese Algen, die eukaryotische, was sind die Eukaryoten? Sind das die Mitkern? Glaub.
Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung.
Jedenfalls waren diese Algen, die haben sich halt da extrem vermehrt. Und wenn die abgestorben sind, dann waren da Bakterien, wir haben sie ersetzt und haben halt in der Atmosphäre eben Partikel abgegeben, wo es dann, die sind dann mit Sauerstoff reagiert zu Schwefelverbindungen, wodurch sich dann Wolken, also Kondensationskerne für die Wolken gebildet haben.
Ja.
Ja, also das heißt, du hast Algen gehabt, die sich extrem vermehrt haben, die dann abgestorben sind und von den Bakterien zersetzt worden sind. Die Zersetzungsprodukte gehen in die Atmosphäre und bilden dort Kondensationskörper für Wolken. Mhm. Und das kühlt die Erde ab. Ja, also diesen Mechanismus, der soll eben für diese komplette Vergletscherung der Erde verantwortlich sein. Weil sich eben das Leben da nach dieser Boring Billion extrem verändert hat.
Aha.
Was ich interessant finde, dass halt wirklich irgendwie, da sieht man, wo die Leute sagen, ja, wir ein paar Menschen können das Klima nicht verändern. Ja, diese scheiß Bakterien, ja. Eukaryoten haben schon vor
eine
Milliarde Jahre hingekriegt.
Niemand, der halbwegs bei Verstand ist, sagt doch heutzutage noch, dass der Mensch keine Auswirkungen aufs Klima hat.
Oder? Ja, aber es gibt viele Leute, die nicht halbwegs bei Verstand sind und die sind teilweise auch in einflussreiche
Positionen. Die würden gerne US-Präsident werden, ja.
Genau, das sind einige. Da musst du irgendwie suchen, dass du einen findest, der das nicht glaubt.
Also. Klima ist schön. Ich habe im Spiegel auch so eine Publikation, die ich eigentlich meide, weil die mir nichts mehr zu sagen hat, außer die Wissenschaftler. Also die Wissenschaftsredaktion im Spiegel finde ich auch sehr angenehm. Die machen das auch sehr schön. Die haben ein schönes Interview gemacht, und zwar ein sehr kurzes zum Thema Wettervorhersage. Und zwar ein Doppelinterview mit Jörg Kachelmann und dem Deutschen Wetterdienst. Und das ist sehr schön. Also ein ganz kurzes Interview. So, warum ist das so schwierig, was vorherzusagen, was kann man leicht vorhersagen, was kann man schwer vorhersagen. Eine Frage war sehr schön. Zu welcher Jahreszeit sind Vorhersagen besonders unsicher? Darauf antwortet der DWD, der Deutsche Wetterdienst, schön Staatsrang. In den Übergangsjahreszeiten, Frühling und Herbst, kämpfen in Mitteleuropa Luftmassen aus kalten Polarregionen mit warmen aus dem Süden um die Vorherrschaft. Im Sommer sind lokale Prognosen besonders schwierig wegen örtlicher Unwetter. Kachelmann antwortet auf diese Frage. Zu welcher Jahreszeit sind Vorhersagen besonders unsicher? Frühling ist an der Küste doof, weil das Wasser noch kalt ist und sich manchmal Seenebel bildet. Außerdem haben Meteorologen dann ihr Gehirn meist noch nicht auf Gewitter umgestellt, die dann häufiger werden. Sommer ist doof, weil Menschen im Ernst glauben, dass um 16 Uhr Gewitter sei, weil es auf ihrer App so steht. Herbst ist doof, weil dann die Sache mit dem Nebel losgeht. Winter ist doof, weil dann die Sache mit dem Nebel so richtig losgegangen ist.
Tja.
Super, oder?
Wetter ist doof, ja.
Ja, Wetter ist doof. Interessant fand ich, dass sie sagen, dass Nebel ein Riesenproblem ist. Also dass also Hochdruck im Winter macht, dass Nebel aufsteigt und niemand kann vorhersagen, ob der sich auflöst oder ob er sich nicht auflöst.
Das hat natürlich einen extremen Einfluss auf das gefühlte Wetter. Also ob da jetzt was durchkommt. Ich kenne das, für Jena liegt ja in so einem Flusstal, im Saaletal.
Ja.
Und wir haben das gerade auch so im Herbst und im Winter. Ich finde das immer ganz toll. Also du wachst irgendwie auf, ich gucke aus dem Fenster und dann ist wirklich die ganze Stadt komplett zu.
Ja.
Ja, ich sehe direkt auf diesen großen, auf den Uniturm, das ist 130 Meter hoher Teil bei uns mitten in der Stadt. Und da ist mir dieses, schaut cool aus, wenn halt der Turm quasi im Nebel verschwindet. Und ich weiß genau, wenn das Wetter so ist, brauche ich nur irgendwie kurz hier über die Straße rüber, hinten die Kernberge hoch, jogge einmal ein bisschen hier die Berge hoch und dann sehe ich das Ganze von oben. Das schaut noch viel cooler aus. Und da stehe ich mitten in der prallen Sonne,
geil,
guck auf ein Wolkenmeer, wo der Turm rausguckt und die anderen paar Hochhäuser, und das ist echt geil. Dann laufe ich da oben auf dem Kernbergplateau und so weiter, meine Joggingrunde und alles, und dann tauchst du wieder ab und kommst runter und denkst, du bist irgendwie knapp vor irgendwie verschlafen gehen wieder, weil es so finster ist. Also das ist, während andere Flusstäler auch haben, diese Inversionswetterlage, wie das Teil heißt. Aber also Nebel ist, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ja, Nebel vorherzusagen, weil Nebel ist ja im Prinzip, das sind ja quasi so, Nebel ist auch nicht anders, ist eine Wolke.
Ja, klar.
Kondensiert
halt ganz unten, ja.
Genau, da hast du nämlich gerade, was oben am Himmel los ist. Da kannst du doch irgendwie halbwegs vermutlich irgendwie noch sagen, wann und unter welchen Bedingungen, meteorologischen Bedingungen sich Wolken bilden. Aber unten am Boden hast du so viel anderen Kram, der zu Wolkenbildung führen kann. Ja. Irgendwie Städte mit ihren Smog und alles.
Ja,
und machen dann irgendwie die Wolken rein, oder wenn da braucht irgendwie eine Fabrik sein, die halt gerade irgendwie die Schicht umstellt oder sowas.
Genau.
Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass Nebel ein Problem ist für Meteorologen, ja.
Was ich noch ganz interessant fand und was auch so Partywissen ist, ne, wo du so auf der Party irgendwie in der Küche erzählen kannst, Vorhersagepunkte, ne, also du hast ja, wie Meteorologie, weißt du ja wahrscheinlich auch, die machen, ne, die rastern halt und sagen so, an jeder Kreuzung, da messen wir dann halt. Die Vorhersagepunkte, sagt Kachelmann, liegen üblicherweise 28 Kilometer auseinander. Das heißt, wenn du in so einer Wetter-App deine Postleitzahl eingibst, um zu wissen, wie da das Wetter ist, kriegst du garantiert eine unseriöse Aussage.
Ja. Genau, es ist eine Bundeswetterstation.
Genau. Er sagt, für solche Apps sind die Alpen ein Höcker und die Mittelgebirge eine Türschwelle ohne Berge und Täler. Das finde ich ganz interessant. Das sollte man sich eigentlich immer wieder ins Bewusstsein rufen. 28 Kilometer. Das heißt, es gibt im Grunde eine Vorhersage für ganz Berlin, die aber trotzdem lokal nochmal unterschiedlich ist, weil wir, klar, durch die ganzen Seen und Flüsse und so auch noch Wetterscheiden haben hier, lokale. Aber 28 Kilometer hätte ich nicht gedacht, dass es, ich hätte gedacht, dass sie kleiner auflösen.
Ja, können sie auch. Es kostet halt Computer, kostet.
Irgendwann kannst du es nicht mehr rechnen. Ja,
kostet Rechenzeit, ja.
Ja, das hatte ich sogar im Resonator-Podcast, hatte ich mal, wo das war, ich glaube, Mujib Latif hatte das auch gesagt, dieser Klimaforscher.
Aber das ist
doch auch, irgendwann kannst du es nicht mehr rechnen und dann nutzt dir halt nichts, wenn du einen Monat rechnest, um in 4 Wochen das Wetter vorhersagen zu wollen. Das ist halt
ja, das ist das gleiche Problem, was wir in der Himmelsmechanik immer hatten, wenn du da irgendwie Planetenentstehung in einer Staubscheibe oder sowas simulieren willst, das hat auch irgendwie, das macht von der Qualität der Dosis ein Unterschied, ob ich das irgendwie 1000 Teilchen simuliere oder 1 Million, aber 1000 kann ich halt simulieren, 1 Million, da brauche ich halt irgendwie ein Jahr, bis das durch ist, die Simulation.
Ja.
Und das halt, im Prinzip ist es eine Geldfrage, ja, wenn ich die Computer habe, die gut genug sind, dann kann ich auch irgendwie die Daten habe, dann kann ich auch irgendwie jeden Kilometer simulieren.
Aber fand ich übrigens sehr schön, hast du den Resonator gehört mit dem Typen, mit Bernd Mohr, der den Supercomputer betreibt?
Ja, habe ich gehört.
Das fand ich irgendwie ganz cool, wie er sagte, das Schöne an der Sache ist eigentlich, wir brauchen nie mehr Geld. Sondern dadurch, dass sich die Rechenleistung alle paar Jahre verdoppelt, kriegen wir mit demselben Geld immer bessere Rechner. Und das wäre total klasse, sagt er für die Buchhaltung halt. Also die müssen halt nicht hingehen und sagen, ja, letztes Jahr hatten wir 5 Millionen, nächstes Jahr brauchen wir 6 Millionen. Sondern der sagt halt immer, nö, jedes Jahr 3 Millionen. So, das kostet immer dasselbe. Ist halt egal. Wird immer besser, kostet immer das Gleiche. Finde ich gut.
Weil wir gerade bei Podcasts sind, können wir noch ein bisschen Nabelschau betreiben. Ich habe nämlich hier einen Artikel über Podcast-Forschung.
Ach.
Ja, ich weiß nicht, Podcast ist eigentlich eine Umfrage.
Nele Heise hätte wieder irgendwas ausgelegt.
Nee. Das ist Westwood One, ist irgendwas Amerikanisches. Ich habe noch nicht ganz raus, das ist ein Radionetzwerk, keine Ahnung. Mhm. Die haben halt irgendwie so eine Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, wie verlässlich das Ganze ist, aber es ist auf jeden Fall interessant zum Diskutieren. Da wäre erstmal die Frage halt, wie viel Audio-Medien Podcast-Hörer konsumieren im Vergleich zu Durchschnitts-US-Bürgern.
Ja.
Der Durchschnitts-US-Bürger konsumiert oder verbringt jeden Tag 4 Stunden 17 Minuten mit Audio. Die Podcast-Hörer verbringen jeden Tag 6 Stunden 12
Mein lieber Vater.
Audio-Kommentar, also mit Audio-Inhalten.
Das ist viel.
Ja, das ist ein Unterschied. Und dann war noch hier so, dass natürlich irgendwie 50%, also der typische US-Bürger verbringt irgendwie 50% des Konsums geht normal über normales Radio, also Autoradio wahrscheinlich. Dann irgendwie so 4% Audio wird über CDs gehört, 5% über Fernsehen. Dann halt irgendwie so andere, so Kleinkram, Internet und so weiter. Computer sind 15% und irgendwie mobile Geräte, also Smartphones, 18%. Und bei den Podcast-Hörern werden 52% des Audio, in der Audioinhalte über Smartphones konsumiert,
ja.
34% am Computer und das Radio taucht fast überhaupt nicht auf. Also 11% ist noch Internet und der Rest ist 5% und da ist irgendwo das normale Radio drin.
Aha.
Was ich auch ganz interessant fand. Und dann haben wir auch noch hier, also ist noch irgendwie die Zeiten, wann sie das hören, ist nicht so interessant. Aber was ich halt interessant fand, ist aufgeschlüsselt, wie viel Prozent von Podcast zu Ende gehört werden, in Abhängigkeit der Podcast-Länge.
Ja.
Das sind Podcasts, die zwischen 1 und 7 Minuten dauern, werden zu 58% zu Ende gehört. Dauern sie 7 bis 20 Minuten, werden sie zu 51% zu Ende gehört. Mhm. 20 bis 60 Minuten zu 31% zu Ende gehört.
Das heißt, stützt natürlich meine These, die ich schon seit einigen Jahren habe, dass wir eigentlich viel zu lange Sendungen produzieren.
Ja, wir. Mein eigener Podcast,
ja, gut,
die Sterne-Geschichten, die sind der Absicht, war auch von Anfang an so geplant, eben als kurze 10-Minuten-Episode. Also das mache ich immer so. Aber wenn man sich interessiert dafür, dann hört man sich auch irgendwie so einen 3-Stunden-Laber-Podcast an. Aber das ist halt.
Das Problem, was wir ja haben, wir Podcaster, ist ja, wir haben eine relativ hohe Schwelle für Neueinsteiger.
Ja.
Und mit den Sterngeschichten, wenn du irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten machst, das kann man jedem hinlegen, kann sagen, hier, das ist eine interessante Sendung, hör dir das mal an. Jeder hat 10 Minuten Zeit.
Genau.
Wenn wir sagen, hier, die Vrindwissenschaft ist eine interessante Sendung, hör dir die mal an, sagt jeder, Alter, 1,5 Stunden, da habe ich keine Zeit für.
Ja, also ich habe auch vielen Podcasts habe ich ewig lange gebraucht, bis ich immer mal reingehört, dann wieder gelassen, dann wieder reingehört, bis ich immer mal so halb irgendwie was gefunden habe, was ich interessant fand und ich es zu Ende gehört habe. Ist auch immer noch so. Also wenn ich höre jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Frind höre, dann wieder irgendwie ein Thema kommt, was mich überhaupt nicht interessiert. Wenn du und Tobi wieder irgendwie 3/4 Stunde über Fotografie quatscht, dann das höre ich mir auch nicht an. Ja, also dass ich höre mir zwar so, ich mag die Sendungen zwar und höre mir das alles an, aber das sind halt irgendwie Themen, die interessieren mich nicht und dann, das ist halt sowas, triffst du halt dann wenn das jetzt irgendwie so tägliche 10-Minuten-Episoden sind, dann dachte ich, ja gut, 10 Minuten höre ich mal auch an, wie die über Fotografie quatschen, aber nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang. Mhm. Ja, also dass auch quasi, ich glaube, die Bereitschaft, sich Themen anzuhören, die einen per se nicht interessieren, ist auch größer, wenn es kürzer ist, logischerweise.
Klar. Zumal wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie so dich brennend interessiert und es dann auch noch ununterhaltsam ist, was uns ja auch oft genug passiert, dass wir irgendwie so ins Labern kommen und keine Pointe mehr finden und sowas, das macht es dann doppelt schwierig.
Ja. Naja, aber gut. Wir haben ja erst 1,5 Stunden.
Lass uns noch genau, gut zu wissen. Noch eine schlechte Nachricht, Thema Korruption. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt. Nee, stimmt gar nicht. Doch. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, Verzeihung, die haben sich Korruption angeguckt und zwar haben sie die Spieltheorie benutzt, um zu gucken, wie positive oder negative Anreize durch Überwacher dazu führen, ich zitiere gerade, dazu führen, dass Menschen eine gemeinsame Ressource entweder nachhaltig bewirtschaften oder sie ausbeuten, bis die Ressource zerstört ist. Und haben sich genauer angeguckt, wie die Korruption von Überwachern sich in diesem Modell auswirkt. Um zu gucken, ne, wie geht Korruption auf staatlicher Sicht Seite, stellt sich raus, und das ist eigentlich auch sowas wie eine Binsenweisheit, aber es ist ja immer mal wieder schön, das bestätigt zu kriegen, dass gut funktionierende Überwachungssysteme, was auch immer ein gut funktionierendes Überwachungssystem ist, vermutlich Gewaltenteilung, Checks and Balances, mehrere, ne, so Föderalismus und sowas, sind kaum gefährdet. Korruption, wie nennt man das denn? Was steht denn hier? In den Sumpf der Korruption abzugleiten. Ja. Allerdings, wenn irgendwann Bestechlichkeit sich ein bisschen verbreitet, dann bist du auf so einer schiefen Ebene, dann rutschst du unweigerlich ab. Und das Einzige, was man machen kann, um Korruption entgegenzutreten, die schon vorhanden ist, dass man die bestechlichen Überwacher bloßstellt. Also nicht nur Transparenz als Prinzip hat, sondern auch tatsächlich diejenigen anprangert, die sich bereichern. Finde ich ganz interessant. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja. Ist natürlich rechtsstaatlich sicherlich ein bisschen bedenklich.
Ja, und vor allem auch, es ist ja schon mit der Transparenz schon problematisch. Das ist ja schon irgendwie schwer
durchzusetzen. Das will halt keiner. Also
ja, das meine ich, dass keiner will. Der macht ja, das genau, natürlich, aber das will halt keiner. Ja.
Das will halt keiner. Schade. Schade drum.
Ja. Ich habe noch 2 Geschichten.
Ich auch.
Na gut, dann müssen wir beide machen. Ich habe jetzt eine neue Physik am LHC oder wie Joghurt unsere Zivilisation begründet
hat. Neue Physik finde ich gut, weil wir wissen ja alle, dass einzig die germanische Physik, die neue deutsche Physik, nein, wie hieß das?
Da gab's es, auch gibt, so ein es gibt germanische neue Medizin und deutsche Physik.
Deutsche Physik, genau. Germanische neue Medizin, das ist ja auch so ein Scheiß. Deutsche Physik wahrscheinlich auch, aber davon verstehe ich weniger.
Die deutsche Physik war halt nur das, wo die Physik ohne Quantenmechanik und Relativitätstheorie
war. Also weil es vom Joden war, oder
was? Genau, da haben sie halt in den 20er Jahren und so weiter, haben sie halt eine deutsche Physik entwickelt.
Ja. Bitte, dann jetzt die Schweizer Physik.
Ja, genau. Nee, es ist genau wie LHC, ja. Ja. Wird jede Menge Zeug gemacht, Teilchen kollidieren und so weiter.
Schwarze Löcher,
und, wenn alle. Ja, schauen. Dimensionstore und alles. Nee, aber da, das Ding ist, also auch da sind wir wieder bei dem Thema von ganz vom Anfang, ja.
Dimensionsbrecher, kennst du?
Nee.
Commander, was war das? War das Commander Perkins? Das war so eine Hörspielserie, die ich als Kind immer gehört habe. Und die sind halt irgendwie auch so von durch Zeit und Raum gereist, indem sie den Dimensionsbrecher benutzt haben. Sehr cool.
Das ist ja deutsche Physik sowas.
Genau.
Das ist auch deutsche Physik. Nee. In dem Fall sind wir wieder bei dem Thema von ganz von Anfang, wo es um die Art und Weise der Entdeckung geht, ja.
Ja.
Also es ist wie beim Mars, da ist auch nicht so, dass der irgendwie, ist auch nicht so beim Beschleuniger, dass der jemand auf den Knopf drückt und dann irgendwie, ha, ich habe das Higgs-Boson entdeckt, ja. Sondern das ist alles Statistik. Das heißt, du hast ein Modell, in dem Fall das Standardmodell der Teilchenphysik, das dir vorhersagt, welche Teilchen da sind, welche Kräfte zwischen den Teilchen wirken und wie sich unter diesen Kräften die Teilchen in andere Teilchen umwandeln. Also du weißt, wenn ich jetzt irgendwie dieses Teilchen habe, dann ist das im Durchschnitt so und so lang stabil, zerfällt in diese Teilchen, zu so und so viel Prozent in Teilchen 1, zu so und so viel Prozent in Teilchen 2, zu so und so viel Prozent in Teilchen 3. Und wenn ich jetzt diese Kollisionen mache, dann kommt mir im Durchschnitt am Ende diese Endprodukte raus. Ja, und dann kannst du schauen, wenn ich das immer, du hörst das statistische Abweichung, wenn ich es einmal mache, dann sind vielleicht nämlich Abweichungen da, wenn ich es zweimal mache, dann auch ein paar, aber du machst es halt irgendwie ein paar Billiarden Kollisionen und guckst dann halt, ob das, was du da misst, mit dem übereinstimmt, was die Theorie vorhersagt.
Ja.
Was man sucht bei diesem, bei allen Teilchen, x-mal noch bis x-Boson, du suchst etwas, was nicht übereinstimmt. Wenn du jetzt irgendwie siehst, zum Beispiel, dass bei den Kollisionen, die ich mache, überdurchschnittlich oft Teilchen entstehen, die irgendwie eine Energie von was weiß ich, 100 Megaelektronenvolt haben, also eine entsprechende Masse entspricht, dann heißt es, und das nicht vorhergesagt wurde, heißt es, dass da anscheinend irgendwelche physikalischen Prozesse ablaufen, die Teilchen produzieren auf eine Art und Weise, die nicht Teil des Modells ist und Teilchen produzieren, die nicht Teil des Modells sind. Weil wenn sie Teil des Modells wären, hätten wir es ja vorhergesagt und es gibt die Abweichung nicht. Und das war eben so, wie man das Higgs entdeckt hat. Ja, da ist halt irgendwie an einem ein Teilchen entstanden, das eben nicht Teil des Modells war, was man gesehen hat. Dann hat er eben ewig lange Daten sammeln müssen, bis man halt statistisch sicher war, dass es eben nicht durch statistische Schwankungen zu den Abweichungen kommt, sondern durch die Realität, weil dann was da ist. Das ist diese 5-Sigma-Geschichte, also dieses Maß für die Verlässlichkeit, dass das eben real ist und kein statistischer Effekt. Also ist nämlich, wenn du diese 5 Sigma hast, dann bist du nämlich zu 99,99 irgendwas Prozent sicher, dass es kein Zufall ist. Und was man jetzt hier momentan gemacht hat, das sind Daten, die sind schon ein bisschen älter. Also da hat man, also die hat man schon früher gesehen, das war 2011, 12, also in dem Anfangslauf vom CERN hat man gesehen, da geht es um B-Mesonen. Das sind auch so also keine Elementarteilchen, sondern irgendwie so auch aufgebaute Teilchen. Ich weiß jetzt nicht genau, aus was die aufgebaut sind. Aber die sind halt auch, leben nicht lange, zerfallen und die haben anscheinend, was man da gemessen hat, sind öfter auf eine Art und Weise zerfallen, die man nicht vorhergesagt hat. Also die sollten eigentlich, glaube ich, gleich viel Tau-Teilchen wie My-Teilchen, also Tau-Onen, Myonen, das sind so Elektronenvarianten. Und die sollten eigentlich exakt gleich oft in Tauonen und Myonen zerfallen, taten sie aber nicht. Und es war dieses LHC-B-Experiment, das war das Ding, was man gemacht hat. Und das war, hat man gemessen, aber eben nicht mit dieser, mit diesen 5 Sigma, sondern 2,1 Sigma. Also das ist etwas, was zwar auffällig ist, aber wo man
50-50.
Ja, so, wo man halt irgendwie sagt, dass das halt irgendwie, das reicht doch nicht, um das wirklich als real anzusehen, dass die Chancen, dass es Zufall ist, sind noch recht gut. Aber jetzt gibt es ein Experiment in Italien. Barba heißt es, das ist, nee, nicht Italien, Entschuldigung. Barba ist in Kalifornien bei dem, beim SLAC-Beschleuniger. Und eins in Japan, das ist der Keck heißt das Teil, glaube ich, auch so Beschleuniger in Japan halt. Und die haben genau das Gleiche gesehen. Auch mit, nicht mit 5 Sigma, sondern auch mit 2 Sigma. Aber wenn jetzt quasi in 3 verschiedenen Beschleunigern auf der Welt, 3 verschiedene Experimente den gleichen Effekt mit 2 Sigma messen,
dann ist halt entweder was fundamental falsch an unserer Beschleunigertechnik, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, ja, das stimmt.
Also das ist interessant. Und da wird jetzt halt eben, der LHC läuft jetzt wieder, wird weitergesucht und so weiter. Aber das ist halt wirklich ein Zeichen, dass da halt noch, das ist ja auch einer der Gründe, warum man diese Experimente gerade in LHC gemacht hat. Nicht unbedingt, um jetzt das Higgs zu bestätigen, was man schon seit 40 Jahren vermutet hat, sondern um eben was zu finden, mit dem man nicht gerechnet hat. Also wirklich etwas, irgendwie neue Teilchen, neue Kräfte, neue physikalische Gesetze, die eben nicht Teil des aktuellen Modells sind. Und genau das könnte sowas sein. Also es kann ja sein, zum Beispiel irgendwie Supersymmetrie, was man sucht, oder irgendwie vielleicht irgendwie Variationen wie diese multiplen Higgs-Teilchen, also verschiedene, dass es eben nicht nur ein Higgs gibt, sondern mehrere Varianten und so weiter. Also es könnte sein, dass da halt irgendwas Neues ist. Und das ist wirklich cool, wenn du was Neues hast, dann es ist natürlich cool, wenn du was bestätigst, was du vermutet hast, weil dann weißt du es, wenn du es bestätigt hast und vermutest es nicht nur. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du was komplett Neues findest. Und das könnte da passieren.
Die Universität Leipzig hat was Neues gemacht, und zwar im Grunde ist es nur eine Webseite, eine Plattform, sagt man ja immer so schön, die heißt chanceforscience.de und dient dazu, geflüchteten Wissenschaftlern, weil wir ja doch gerade sehr viele Einwanderer auch haben und Neuankömmlinge und da auch Wissenschaftler drunter sind, geflüchtete Wissenschaftler können sich auf dieser Seite melden und anmelden und können dann weiter an ihrem Fachgebiet arbeiten, sich mit ihrem Fachgebiet beschäftigen und fallen dann nicht zurück hinter die Entwicklungen, nur weil sie gerade in irgendeinem Aufnahmelager sind oder sowas. Und können da auch mitmachen, egal ob sie in Deutschland bleiben oder ob sie nicht in Deutschland bleiben, sind also eingeladen, da teilzunehmen und sich da auszutauschen, was ich eine total coole Sache finde.
Das ist cool,
bitte weitersagen.
Es ist immer gut, wenn man sich austauscht, und in dem Fall ist es noch besonders gut.
Ja, und dann, also Zitat auch von der Initiatorin, zum Beispiel Zugang zu Bibliotheken, Einladungen in Veranstaltungen der Forschungseinrichtung, Gastvorlesungen und so weiter. Ja, gelegentliche Skype-Treffen zum wissenschaftlichen Austausch. Finde ich eine gute Sache.
Ja, das ist gut.
Und ich werde dann, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal mit, wie viele Leute da dann tatsächlich mitmachen, weil das wäre ja auch nochmal spannend, ja. wie viel hochkarätiges Personal da gerade tatsächlich bei uns ankommt, weil es würde mich nicht wundern, wenn es sehr viele sind.
Das würde mich auch nicht wundern. Ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendwie, wenn da wirklich im Syrien, das ist ja Bürgerkrieg, das ist ja nicht so, dass da irgendwie, genau. irgendwie da in einer Ecke gekämpft wird, da kämpft da überall jeder gegen jeden. Das sind,
ja. Ja,
sind drei oder vier Fraktionen. Ja. Das heißt, da wird halt nicht irgendwie, da hängt das Flüchten jetzt oder die Gefahr nicht von der sozialen Schicht ab.
Das genau, ne? und gleichzeitig brauchst du aber trotzdem recht viel Geld, um überhaupt hierher kommen zu können. Das heißt, du wirst wahrscheinlich eher aus einer Schicht stammen, die irgendwo ein bisschen Kohle her hat. Die Ärmsten der Armen machen sich wahrscheinlich nicht auf.
Das kann gut sein, ja.
Also würde mich zumindest wundern. Hattest du nicht noch was mit Joghurt?
Genau, ja. Wir verdanken unsere Existenz dem Joghurt.
Nein, nein, Florian, das ist Sperma. Deine Mutter hat dir nur die Illusion nicht rauben wollen.
Okay, also ich tue das jetzt nicht mehr jeden Tag über meinem Müsli.
Ah, oh Gott, diese Bilder.
Aber dann wird das Frühstück viel schneller gehen, also das wird einfacher.
Ist okay, ich muss unbedingt mit meinen schlechten Witzen aufhören, die fallen immer wieder zurück auf mich. Ist ja
ekelhaft. Also, wer ist jetzt seriös? Also es geht um Laktoseintoleranz.
Ja.
Also, normalerweise ist ja Milch und vor allem nicht die Milch fremder Spezies für den menschlichen Konsum oder für den erwachsenen Konsum gedacht. Also Milch ist was Kinder kriegen und dann die was auch immer die Bakterien, Moleküle, was auch immer sind, also was auch immer
uns Enzyme.
Enzyme, das war die Dinger, ja. Also die Enzyme, die halt uns irgendwie das vertragen lassen, die entwickeln sich normalerweise zurück.
Ja.
Ja. Das heißt, es sind nämlich auch zwei Drittel der Menschen vertragen halt auch keine Milch mehr nach dem Säuglingsalter. Das Ding ist, einerseits wie in unserer Gegend hier, da ist der Laktosepersistenz, heißt es dann, glaube ich, wenn man es verträgt, die Laktosepersistenz recht hoch. Aber man kann diese Laktoseintoleranz auch umgehen, indem man aus der Milch was macht. Ja, also muss man nicht roh essen, sondern kann halt dann zum Beispiel irgendwie Käse draus machen oder
genau. Butter
oder eben Joghurt. Und dann ist eben das Zeug, was die Laktoseintoleranz hervorruft, ist eben weg. Also die
Laktose.
Ja, genau. Ach ja, ich ist schon zu lange. Ich bin schon. Mein Hirn ist schon ein bisschen abgeschaltet. Nee, aber die haben jetzt quasi hier, da gab es jetzt von Bristol, also britische Wissenschaftler, die haben jetzt Scherben gefunden, die sich zu einem, das war so eine Art Sieb, mit dem du, wo du halt irgendwie, kennst du ja beim Käse, wo du da irgendwie so durchrührst, das Ding. Ich habe schon mal gesehen, dass die man Käse herstellt.
Ja.
Das ist ein bisschen groß und bottig, wo das halt dann wieder gekocht und drückt und dann musst du dann ein bisschen durchrühren und da hast du dann so ein
Maschendrahtding.
Irgendwie ne? sowas, ja. Und was haben die halt dann da? Die haben halt irgendwie was gefunden, Teil gefunden, das aus dem 6. Jahrtausend vor unserer Zeit mit dem Joghurt gemacht wurde und Käse gemacht wurde. Das heißt also, dass wir machen anscheinend schon recht lange Käse und Joghurt und das ist eben die Vermutung dieser Archäologen, dass...
dass wir uns das Eiweiß und das Fett verfügbar gemacht haben.
Genau,
ohne,
weil das eben, hast du hier, das Fett, Proteine, Vitamine, Kalzium, Eiweiß und so weiter. Das kannst du irgendwie Käse oder sowas kannst du wesentlich leichter transportieren als irgendwie, du musst keine Viecher schlachten,
hält
du musst
länger.
Irgendwie sammeln und sonst was. Und die haben gesagt, dass natürlich jetzt, das mit dem, dass es die einzige Grundlage unserer Zivilisation war, das ist natürlich Unsinn. Aber das ist tatsächlich, wird die vermutet, als Beschleuniger für den Aufbau von Gesellschaften gedient hat. Ja, und dass du dann eben auch aus dem Neolithikum dann eben durch
Das finde ich so plausibel, dass es eigentlich falsch sein muss.
Ja. Und dann das andere ist, dass eben diese Persistenz, dass eben dort, wo es dann eben quasi eng wurde, also wo dann quasi wie Mangel geherrscht hat, wo das eben noch nicht der Dreh mit der Joghurt- und Käseherstellung war, dass dort sich dann eben auch evolutionär halt dann diese Mutation quasi oder die Fähigkeit durchgesetzt hat, eben direkt die Milch zu trinken.
Ja.
Das ist dann eben vor allem hier bei uns in Europa und so weiter, da haben wir den höchsten Anteil an Laktosepersistenz, also wie wir es vertragen. Aber das fand ich interessant, diese Art, also die Idee oder die Fähigkeit, quasi diese Laktoseintoleranz zu umgehen, indem man die Milch verarbeitet und dann eben Butterkäse, Joghurt macht, dass das eben tatsächlich einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellschaft haben kann.
Was ich immer so faszinierend finde, ist die Frage, wie sind die da drauf gekommen? Ne? So, hat da eine vergorene Milch gestanden und irgendein Depp ist hingegangen, hat es gegessen, obwohl es sauer schmeckt oder so. Also irgendjemand muss ja den ersten Schritt gemacht haben und was in dem vorgegangen ist, wüsste ich gerne. Aber gut, werde ich nie rausfinden. Zum Abschied hätte ich noch eine Kleinigkeit, und zwar ein Video habe ich gefunden, 4,5 Minuten lang, eine Chronologie, 100 Jahre Roboter im Film.
Das klingt cool.
Das ist ziemlich cool, also weil es ist halt 4,5 Minuten, keine Zeit, und die hacken einen Roboter nach dem anderen hinten dran, zack, 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 zack. Kannst dir angucken, was da für Roboter rumgelaufen sind. Da sind natürlich auch diese coolen hier, Forbidden Planet und so, weißt du, so diese Dinger dabei. Sehr cool. Ja, aber das war es dann auch. Mehr habe ich nicht zu erzählen.
Ja, ich bin auch durch.
Ja, dann danken wir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ist nicht tot.